Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bewegtbild-Banausen an einem Freitagabend zum Wochenende mit Guess, der Esel nennt sich nämlich immer zuerst, und Classic Dave.
Der Gast kommt immer zuletzt. Das sind perfekte deutsche Regeln, finde ich gut.
Ihr seid ja keine Gäste mehr. Ihr seid
ja,
ihr gehört ja zum Inventar insofern.
Ja.
Also gerade du warst ja sowieso in den, ich glaube, in der 8. oder 10. Folge oder sowas, warst ja zum ersten Mal da. Insofern, das ist ja nur wirklich der U-Schleim.
Ja, Mann, aber es ist ja auch ein Freitagabend, an dem wir gerade aufnehmen.
Stimmt, es ist sogar ein Freitagabend, ja.
Für mich fühlt es sich ja auch mega an, so ey, geil Wochenende, jetzt hier Füße hochlegen, Halligalli, ausruhen und so weiter.
Scheiße ist.
Wie ist es bei dir, Alter?
Scheiße ist, ich muss natürlich noch zur Arbeit, aber wir haben da ein Schichtsystem sozusagen, zumindest habe ich das. Also es war während der Corona-Zeit, da wurden die Öffnungszeiten nämlich gestretched und da haben die DJs ein Schichtsystem eingeführt, dass einer irgendwie später kommt und der andere früher geht. Mhm. Und als Corona vorbei war, hat sich das alles normalisiert, aber irgendwie hat der alte Guest noch an diesem Schichtsystem festgehalten und deswegen habe ich da so ein bisschen extra wurscht und darf mit meinen Co-DJs immer irgendwie später kommen, früher gehen, je nachdem, wie es gerade beliebt. Und heute, da wir zwei Episoden aufnehmen, weil ich habe nämlich mit Lee schon eine Episode aufgenommen davor und jetzt steht das mit die an, habe ich die 0-Uhr-Schicht übernommen und muss dann um 12 Uhr noch ran und mache dann die letzten zwei Stunden, also die ersten zwei Stunden macht praktisch der Kollege alleine. Und er kann dann um 4 Uhr einen reinhauen und ich mache dann die letzten zwei Stunden dafür alleine, macht dann quasi die Spätschicht, so ist das.
Ja, du bist ja Mitte 30. Wie hält dein
optisch.
Körper das noch aus so mit den Nachtschichten,
nur
die
bei sich
so gehen?
Mein Körper hat damit keine großen Probleme, weil ich ja auch privat in diesem Nachtmodus drin bin. Und
schon
vor dem Auflegen war ich ja schon eine Nachteule und das hat mir meine Mutter vererbt, weil die ist auch immer spät Aufsteherin und spät ins Bett geherin und das habe ich von ihr und dieser Rhythmus ist drin. Ich bin ja zu meiner Schulzeit, bin ich ja bei den ersten beiden Stunden bin ich einfach nicht hingegangen. Ich bin immer zur großen Pause hingegangen.
Geil.
Weil ich bin kurz aufgewacht, dachte so, Alter, nein, das ist mir viel zu früh und dann habe ich weitergepennt und bin immer erst zur Pause gekommen, weil, keine Ahnung, ich hatte irgendwie 300 unentschuldigte Stunden, weil ich halt die ersten zwei Stunden einfach keinen Bock hatte.
Die Lehrer kannten es dann schon irgendwann.
Ja. Ich habe auch keine Ahnung, ich habe verschlafen so.
Okay.
Also es war dann, ich musste nicht mal irgendwie eine Erklärung mir ausdenken, sondern das war einfach nicht meine Zeit, da habe ich nicht funktioniert.
Okay, aber das heißt ja wahrscheinlich, dass du relativ früh wusstest, du brauchst einen Job später, wo du auf jeden Fall später arbeitest.
Ja, ja. Alles, was so irgendwie früh morgens stattfindet oder irgendwie am frühen Vormittag, da funktioniere ich nicht.
Also
Urlaub switch ich da um, da bin ich dann auf einmal von einem Tag zum anderen in einem anderen Rhythmus drin.
Ach cool, okay.
Aber wenn ich dann zurückkomme und bin noch in diesem Urlaubsrhythmus und denke so, bin dann um 10 Uhr, 11 Uhr vormittags unterwegs, denke so, Alter, die Müllerfuhr versperrt die Straßen, du kommst nirgends durch, alles ist voll, deine Kumpels sind alle auf Arbeit, du kannst nicht ins Kino gehen mit irgendjemandem, du kannst nicht pokern gehen, alles hat zu, weißt du, alle sind irgendwie unterwegs. Das ist so eine langweilige, tote Zeit für mich. Lieber schlafen bis 12, 13 Uhr und dann den Tag angehen. Ich habe mehr Kumpels oder Leute, mit denen ich um 0 Uhr was machen kann, als die Leute, mit denen ich um 10 Uhr vormittags was mache.
Ja, ey, klar. Hat man dann, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein Umfeld, was sich dann irgendwie fügt. Und wir haben jetzt ungefähr 19.23 Uhr und 40 Sekunden, ganz ungefähr, grob geschätzt.
Ja, also wir hatten 4 Stunden Zeit auf jeden Fall, bevor ich los muss, weil ich habe mein DJ-Equipment schon dabei.
Okay.
Also,
aber ist es jetzt, bist du jetzt warm und richtig fit oder ist noch so, wir können noch ein bisschen später anfangen mit der Folge und noch ein bisschen erstmal rumpalavern?
Nee, meine Sorge ist tatsächlich ein anderes. Meine Sorge ist, dass in den letzten 1-2 Sessions mit Lee, dass meine Stimme gegen Ende versagt hat, weil ich so ein bisschen Hals habe und ein bisschen verschnupft, aber nicht mehr tragisch. Und dann am Ende der Episode war meine Stimme komplett weg und jetzt haben wir ja schon irgendwie 2 Stunden aufgenommen.
Ja.
Also meine größte Sorge ist, dass ich hier abkacke, weil das kursiert, glaube ich, gerade bei Dennis und bei Hakan und so, also die klingen ja, und ich, also wir klingen ja alle scheiße und irgendwann...
Die sind zum Glück ein paar Kilometer, was heißt zum Glück? Die sind ja ein paar Kilometer entfernt, also sich von denen nicht angesteckt, aber ja...
Nee, das nicht, aber es geht gerade rum in der Podcast-Welt.
Du kennst mich ja auch noch aus der Phase, wo meine Stimme auf ein Dreivierteljahr voll weg war und ich heiser ohne Ende war.
Du warst...
Falls du verstehst.
Du warst, 1-2 Jahre warst du der Godfather auf jeden Fall in unserem Freundeskreis.
Also unser Homie Lee ist ja im Nebenraum. Wir könnten ihm ja schreiben und fragen, ob er dir eine Tasse Salbei-Tee macht oder so.
Ach so, ich dachte, er liest meine Rezension vor einfach, wenn er der Stimme versagt.
Stimmt, wäre auch eine Variante.
Wir haben Einspringer.
Ich will ja heute bewusst mit dir aufnehmen. Ja.
Hast keinen Bock auf Lee?
Natürlich habe ich Bock auf Lee, aber du hast auch angekündigt, du hast ja ein paar Filme da oder du hast ein paar Projekte dabei, die auch ein bisschen so auf mich zugeschnitten sind. Möglicherweise. Ja.
Möglicherweise.
Ich habe jetzt auch ein paar Sachen dabei, gut, die passen auch zu Lee, ein, zwei Dinger. Habe aber auch eine Sache dabei, wo ich weiß, du hast die erste Serienstaffel rezensiert hier bei den Banausen.
Ich habe auch eine Serie dabei, deswegen passt das gut.
Cool.
Ja, ich musste wieder ein bisschen umdisponieren, weil wir waren ja vor einer Woche schon irgendwie angesetzt und den Film, den ich dafür geplant habe, habe ich dann in einer Episode über Lee gemacht.
Welcher war's?
Lilith mit Warren Beatty, ein alter Film, wo ich gesagt habe, gut, der Dave ist ja auch immer offen für neue Sachen und für Filme, die er vielleicht nicht in der Sammlung hat und das war so eine Rarität.
Das stimmt. Der sagt mir sogar auch nicht mal was.
Der sagt dir nichts?
Nee. Also Warren Beatty kenne ich natürlich, aber den Film nicht.
Dabei ist das nicht mal ein unbekannter Regisseur, das war John Schlesinger, glaube ich.
Ah, der ja, geil, Alter. Ja, von dem habe ich auch einiges.
Ja.
Wie war er?
Ach nee, das war nicht John Schlesinger, das war der Asphalt-Cowboy und so. Oder das war doch John Schlesinger.
Ja,
ich bin mir nicht sicher, dass ich jetzt hier verschiedene Rezensionen wieder durcheinander würfe, wie ich es
einfach mache. Okay, aber auf jeden Fall ein Klassiker.
Der war okay. Der war okay.
Okay.
Ja, gut. Auf jeden Fall. Mhm. Aber heute habe ich eine bunte Mische bei, insofern wird bestimmt gut werden. Und der Dave korrigiert ja nicht so viel wie der Papst. Der Papst himself, deswegen bin ich froh. Heute habe ich nicht so viel Furcht beim Rezensieren,
dass
wieder korrigiert werde.
Wir sind doch frei hier.
Da sage ich neulich bei Jessica Chastain, bei so einem Film, sage ich, die ist für mich so natural. Weil du sagst ja so, sagst du ja so, das Naturtalent, weißt du? Und die ist für mich vom Schauspiel, weil das war ihr Debütfilm gewesen. Und da war die schon so krass. Und da sagt Lizzo, ja, aber die war auf einer klassischen Schauspielschule und hat eine Ausbildung gemacht. Und das heißt ja, vielleicht hat sie einfach nur gut gelernt. Weißt du, so unterm Strich soll das heißen, vielleicht hat sie einfach nur gut gelernt und ist kein Natural. Sogar das wurde kritisiert und angezweifelt. Ja, also nicht mal
Natural. Nee, da hast du mit mir jetzt gegenüber auf jeden Fall einen Amateur.
Der sowieso nicht hinhört.
Das betrifft.
Das kommt ja noch dazu. Insofern, du hörst ja sowieso nicht hin. Ach so. Nicht schlecht.
Ja, ich, ab und zu habe ich dann noch einen wachen Moment.
Der war lustig. Okay, smart. Ja, und deswegen machen wir mal heute ein Völkchen.
Feiereck.
Und bin gespannt. Ja, Freitagabend könnte eine Live-Episode fast sein. Ja, wir nehmen Freitagabend auf, die Episode kommt am Freitagabend. Und gucken wir, was das wird.
Mhm.
Und du vertrittst Lee hoffentlich amateurhaft im Punkteraten.
Ja, ich habe letztens von Dennis erst erfahren, dass das ja gar kein Battle mehr so unter den Leuten geben gibt dazu, sondern dass es eigentlich nur noch aus Just for Fun macht.
Ach so, ja, das ist nur noch Battle zwischen Lee und mir. Das internationale Punkteraten oder wie haben wir es genannt? Das interaktive Punkteraten, genau, von der Hörerschaft, das haben wir abgeschafft.
Das ist schon klar, dass es jetzt so mein Engagement ein bisschen gebremst hat, ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es vorher groß war, weil du warst da nie so euphorisch mit dabei.
Ja, voll, deswegen ist ja nicht so noch mehr in den Keller gerutscht.
Noch mehr
in Keller gerutscht. Gut für dich, ist mir scheißegal, was für Punkte ich jetzt für Liefer gebe. Umso ich mach besser. Pauschal alle Projekte, genau.
Mach null einfach pauschal.
Null, ja. Oder 10, je nachdem. Du hast ja die Punkte auf dem Zettel, was besser wäre.
Null ist besser.
Okay.
Ja. Null ist besser, da bin ich nicht so richtig nah dran.
Jetzt hast du schon wieder zu viel verraten.
Ja, siehst du, ich krieg's halt einen kleinen Tipp, so schlecht bist du. Dass du von mir jetzt schon von vornherein irgendwie so eine Hilfestellung kriegst. Wenn ich Leuten Hilfestellung beim Punkteraten gebe.
Sehr gut, Alter.
Nee, aber du hast ja auch schon, das ein oder andere Mal hast du ja hier geglänzt.
Also ja, das stimmt. Mittlerweile höre ich ja dann doch auch ab und zu und kenne euch beide ja auch. Und
sehr gut.
Ja.
Ja, wir sind ja mehr so die Spielkinder im Gegensatz zu euch Bastarden. ihr rotzt die Punkte einfach nur hin, da wird nicht geraten.
Ja. Und die letzten Male gab es auch echt viel Harmonie bei den Projekten, die Dennis und ich geguckt haben.
Das haben wir, glaube ich, auch festgestellt und das haben wir in der vorherigen Aufnahme, haben wir das, glaube ich, erwähnt, dass ihr euch, glaube ich, insgesamt einiger seid, was die Punkte und was die Filme, also ab und zu geht ja zwar ein bisschen auseinander, aber es ist immer noch freundlich und so. Und bei uns, Alter, wenn wir einen Punkt auseinander sind, hassen wir schon den anderen und denken, was ist das für ein Vollidiot. Ja,
ich freue mich.
Ich glaube, insgesamt sind wir, glaube ich, weiter auseinander als ihr beide. Ihr beide seid euch häufiger einig. Drücken wir es mal so aus.
Ja, ist auch lustig. Ich meine, wir sind auch immer ziemlich schnell einig bei dem Thema, was wir dann bequatschen, wo wir uns vorbereiten und teilweise ja wirklich viel Vorbereitungszeit. Ja, da gab es nichts da, also zumindest bei mir nicht, wo ich gesagt habe, irgendwie das Thema juckt mich jetzt nicht so.
Okay.
Ja, da habe ich dann auch keinen Bock auf die Filme, sondern eher im Nachgang, dass ich dann rückblickend zum Beispiel bei Nunsploitation sage, okay, das ist einfach definitiv nicht mein Genre, aber es war ja bei Dennis genauso.
Ja, ab und zu muss man mal so ein paar Filme durchsuchen und dann weiß man halt, ob ihm das gefällt oder nicht. Also es hat ja auch was Gutes.
Sich immer den Blick über den Tellerrand bewahren, mal was Neues entdecken.
Richtig, ja.
aber es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Gut, meins wäre es ja gar nicht. Also es ist mir auch schon, was heißt zuwider? Zuwider ist mir nicht, das jetzt zu viel verlangt. Aber natürlich haben die Leute passenderweise, die Auftragsmacht haben und Auftragsfilme mit beigeben, hast du ja auch gesehen in der Liste. Passend zum Oktober haben die uns natürlich jede Menge Horrorfilme reingeschmissen. Und wir haben jetzt mal gesagt, wir machen ein Supporter-Special, was wir lange nicht hatten. Supporter-Special sind nämlich die Episoden, die ausschließlich aus Los- oder Auftragsfilmen bestehen. Also alles Filme, die zumindest von einem Supporter kommen oder von einer Supporterin. Und da wir so viele Horrorfilme haben, haben wir jetzt mal eine Sache gemacht. Wir haben zum ersten Mal ein Supporter-Special gemacht mit ausgewählten Filmen, die aus einem Genre kommen und haben jetzt gesagt, wir machen eine Halloween-Horror-Episode.
Okay.
Also werde ich jetzt in den nächsten Tagen nur Horrorfilme gucken, weil das die nächste Aufnahme ist in der Episode. Und bei mir ist ja mal so, wenn ich einen Horrorfilm gucke, dann gucke ich auch mal gerne Komödie oder einen Western zwischendurch, um das mal ein bisschen aufzulockern. Aber ich kann es schon verstehen, so im Oktober, weißt du, wenn du so rausguckst und Laub liegt überall, es ist windig und düster und so, dass man da so Horrorfilme guckt.
Geht mir genauso, Alter.
Das finde ich schon ganz geil.
Ja, geht noch vielleicht bis in November irgendwann rein, aber Anfang Dezember ist dann für mich Weihnachtszeit und da
passt es auch nicht mit den Horrorfilmen. Na, ich werde auch im Dezember und im Januar und Februar weiterhin Horrorfilme gucken und alle anderen Genres auch, aber so geballt ist normalerweise nicht mein Ding und deswegen, wenn ihr da so eine Episode habt, wo ihr jetzt nur so Non-Filme guckt oder jetzt nur 70er Jahre Martial Arts oder, weißt du, das ist halt nicht
das
so.
Ist schon hart, Alter.
Das ist halt nicht meine, Filmgewohnheit.
Du, ich gucke ja dann zwischendurch auch mal was anderes, weil ich das brauche, Alter, sonst ist der bekloppt.
Ich versuche ja sogar, also Regisseure selten, aber ich versuche zum Beispiel auch SchauspielerInnen auseinanderzuziehen.
Ja.
Damit ich nicht zwei Nicolas Cage-Filme miteinander gucke, sondern versuche dann, okay, ach nee, ich habe letzte Woche den geguckt, dann warte ich mal noch ein, zwei Monate, bis ich den nächsten Film gucke mit Brad Pitt oder so. Also ist ja nun ein bisschen albern, aber trotzdem versuche ich auch darauf zu achten. Naja, aber so wie zu meinen Gewohnheiten, trotzdem freue ich mich heute mit dir hier aufzunehmen.
Dito.
Wir werden sehen, was wir im Gepäck haben und willst du anfangen?
Ich kann gerne anfangen.
Dann mach das doch.
Und habe einen Rewatch hier mitgebracht. Mhm. Viel zu lang ist es her, dass ich den mal gesehen habe, weil der Film hat schon auch ein bisschen meine Jugend geprägt, weil da habe ich echt viel, wie alt war ich, 14, 15, 16, 17, echt viel asiatischen Kampfkunst geguckt in Form von Filmen. Er war ja eigentlich eher eine Welle in produktionstechnisch 70er, 80er, die dann nach Deutschland geschwappt sind. Aber hier, ja, ein Klassiker von und mit Bruce Lee, nämlich seine Regiedebüt, Die Todeskralle schlägt wieder zu.
Oh.
Auch international bekannt als The Way of the Dragon. Den Originaltitel lese ich jetzt nicht vor. Aus dem Jahre 1972. Im Jahr darauf hat er ja dann seinen berühmtesten Film gedreht, wo er dann kurz nach Abschluss der Dreharbeiten und bevor der Film in die Kinos kam, ja leider verstorben ist. Und eben somit ja der dritte Film.
Du redest von Enter the Dragon,
oder? Genau, Enter the Dragon. Der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann hatte er ja schon auch noch ein weiteres Projekt zwischendurch angefangen. Mein letzter Kampf, so kam der raus. Wurde aber erst viele Jahre später, 78, dann in die Kinos gebracht. Und
ja, da wurde er ein bisschen gedoubelt, aber es sind noch ein paar Szenen in dem Film tatsächlich enthalten, wo er noch drin ist.
Ja, genau. Aber hier vollumfänglich, eben wie gesagt mit seinem Regiedebüt und eben auch unter dem bekannten Produktionsstudio Golden Harvest. Raymond Chow hatte ihn ja so entdeckt. Der den Film ja auch mitproduziert hat und auch der erste Film von Concord Productions. Das war nämlich die Produktionsfirma, die Bruce Lee gegründet hatte, um halt auch ein bisschen entsprechend mitzuverdienen, war dann der erste Film. Und die haben, ich habe mir jetzt mal angeguckt, die haben auch gar nicht so viele Einträge auf IMDb. Ich vermute, ich bin nicht tief getaucht, aber er hatte eine Witwe hinterlassen, ein paar Kinder. Ich vermute, dass das Ding noch familiär weiter betrieben wird, weil du hast noch verschiedene Dokus, wo halt Szenen aus seinen Filmen oder auch Interviewschnipsel mit ihm drin vorkommen, die halt diese Concord Productions rausbringen oder rausgebracht haben über die letzten paar Jahrzehnte. Ja, sind vielleicht maximal ein Dutzend, aber noch still alive, dieses Produktionsstudio.
Ja, seine Frau Jamie Lee kennt ihr ja auch alle aus Ein Fisch namens Wanda und
genau,
Halloween.
Hat einen Oscar gewonnen vor ein paar Jahren.
Hat einen Oscar gewonnen für Everything, Everywhere, All at Once,
John Carpenter hat etliche Filme mit ihr gedreht, Horrorklassiker.
Auf jeden Fall, ist
Bruce Lee's, im Oktober.
Bruce Lee's Ehefrau,
Naja. Haben auch ein paar Kinder bekommen, habe ich schon erwähnt, ne? Frage, sag dir erstmal der Film was.
Ich habe alle Bruce Lee-Filme gesehen.
Weißt aber, welcher das jetzt inhaltlich ist.
da wird schon schwierig.
Ist keine Schande, weil ich tue mich da auch verdammt schwer.
Die,
ja, weil die
kommen ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Gibt es da einen Riesenkampf auf so eine, vor so einem Haus in so einem, auf so einer Wiese? Ist das der?
Nee, aber das ist der, wo er am Ende gegen Chuck Norris kämpft.
Das war nämlich meine zweite Vermutung, ja. Ob das der ist mit, ach so, ja stimmt, das ist der, wo er gegen Chuck Norris kämpft. Okay.
Ja, also ey, wie gesagt, ich verwechsel das ja auch immer,
ja,
vor
ja,
allem, wenn
so ein bisschen so eine
jeder
Suppe, ja.
verkackte zweite Kung-Fu-Film entweder irgendwas mit Todeskralle oder was mit
ja,
Tiger
ja.
oder keine Ahnung was heißt.
Aber das geht mir bei den Jackie Chan-Filmen ähnlich, Alter. Ich habe so viele davon gesehen und Drunken Master und so. Und
ja,
dann zu sagen,
stimmt.
okay, ach so, die, der Kampf war in dem und dem Film, ja.
Ja, Mann.
Nee, Alter, da musst du schon irgendwie, das war so, wo, also da musst du mir schon irgendwie den Schauplatz nennen und
ja.
das und das und dann weiß ich, okay, ja. ach, der war das.
Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich in der Episode dabei war, wo Lee über Enter the Dragon gesprochen hat oder er das einfach in einem anderen Kontext nochmal erwähnt hatte, wo ich dann auch auf dem Irrweg war und meinte, ach, ist doch der, wo er sich in einem Turm halt durchkämpft. Nee, das war halt
das
nicht
war
eben
letzter
der letzte
ja, ja.
Film von ihm, wo eben nur diese Schnipsel existieren.
Das ist halt eine Sache, die ich mir merken kann, weil der nun wirklich anders ist, so, weißt du?
Ja.
Wo er irgendwie so wie in so einem Videospiel sich so durch verschiedene Gegner boxen muss. Aber
ja.
ich hatte ja auch einen hier aus seiner Filmografie, ach. Aber jetzt muss ich mal gucken, welcher das war. Weil
die,
einen hatte ich
du hast den ersten, glaube ich, die Todesfaust des Cheng Li hast du, glaube ich.
Die war das, der war das,
das
ja.
War
genau.
der erste
und das war nämlich auch der Kampf mit, auf dieser Wiese, den ich ja. gerade meinte. So. Das
also
war der letzte nicht
genau. genau, also der erste von Golden Harvest, der hat ja davor auch schon mhm. erfolgloser als Nebendarsteller agiert. Auch ein paar Serien, das bekannteste war, glaube ich, Green Hornet.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann war ja ein paar Jahre nichts. Und war ja auch Hustle bei Bruce Lee. Ja, aber hier bei dem, da kannten die Leute ihn halt schon.
Du hast auch sicher die Box, die ich habe, oder? Die Blue
genau,
Box.
Genau, die von Universum Film, wo vier Filme mit drin sind. Mhm. Enter the Dragon war ja über Warner Brothers, deswegen ist der da nicht in der Box drin. Jo, aber ey, ich glaube Arrow in England hat eine liebevolle Box mit allen Filmen.
Wo alle drin sind.
Wo alle vier auf, alle fünf auf 4K sogar.
Oh.
enthalten sind. Ja, ja, die, ah, Mann, es tut mir immer so weh als Sammler, ja. USA, UK, da sind mittlerweile die Nonplus Ultra Labels, die halt echt viel Geld reinbuttern, um Filme zu restaurieren, in geilen Boxen rauszubringen.
Ja, gerade so Gesamtboxen habe ich öfter mal im Ausland gekauft. Und
ja,
von Regisseuren oder so, die es halt hier in Berlin nicht gab, so eine Fellini-Box
ja.
oder so. Und dann
ja,
da habe ich auch mal im Ausland zugegriffen.
Ja, und hier gehen wir nicht immer unbedingt leer aus, aber es dauert dann mitunter halt vielleicht ein paar Jahre. Und ich bin mal gespannt. Jetzt die letzten paar Jahre kam halt echt viel in den USA vor allem auf 4K-Scheibe raus. Ich glaube, da gibt's einiges, was gar nicht nach Deutschland kommen wird, wo sich die Lizenzierung nicht rechnet, weil ja, hier der Mainstream eben was anderes guckt oder eben streamt. Naja, schauen wir mal. Hier habe ich mir die Blu-ray angeguckt und für einen Film von 1972 hat mir die ausgereicht und startet auch irgendwie erstmal ein bisschen lustiger. Wir sehen Bruce Lee, der hier einen Tang Lung spielt, am Flughafen frisch angekommen. Flughafen in Rom, ja.
Mhm.
Alle, die vielleicht mich schon mal in Bezug auf Italien haben sprechen hören, die wissen, ich liebe Rom. Ich habe Nathalie einen Heiratsantrag in Rom gemacht, war da dreimal. Bin jedes Mal absolut begeistert. Und ja, mich natürlich auch gefreut, weil es gibt mehrere Szenen, die dann eben auch an Originalschauplätzen, wie zum Beispiel den Trebi-Brunnen, gedreht wurden, wo er dann aufschlägt. Vielleicht greife ich zu sehr vorweg, aber ja, wobei, ich hätte es ja schon erwähnt, ja, Endkampf ist gegen Chuck Norris, der damals übrigens Karate-Weltmeister war.
Das war mein ebenbürtiger Kampf, Alter.
Ja, Mann. Das war, ist schon ein Highlight. Der hat sich auch bei mir irgendwie total eingebrannt. Ich habe
ja,
ihn wirklich Jahrzehnte nicht mehr gesehen, aber als der Kampf dann losging bis zum Ende, ich gedacht, okay, krass, ja, Mann, da ist
in
so viel hängen geblieben.
Ja.
Ja, im Kolosseum, Alter.
Ja, ja stimmt,
ich
das war direkt
das Kolosseum. Und das Lustige ist, die hatten ja gar keine Drehgenehmigung dafür bekommen.
Ach so.
Ich habe da jetzt auch nicht tief getaucht, warum nicht und so weiter. Ich habe dann nur kurz überlegt, sag mal, welche... Kennst du eigentlich italienische Kampfsportfilme? Gibt es irgendeinen Italiener, der so berühmt ist für Kampfsport? So? Also ist mir nicht irgendwie, ich glaube, die Italiener sind gechillt. Vielleicht kann ja Alessandro da mal erzählen, ja, wie die Italiener zum Kampfsport stehen.
Also Alessandro kann keinen Kampfsport, das kann ich dir...
Ja, 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 aber er kennt sich ja ein bisschen kulturhistorisch aus. Und ja, also mir ist da nichts in den Kopf gekommen und wahrscheinlich haben die Italiener sich gedacht, ey, bevor die hier irgendeinen Kack machen in unserer, in so einem Kulturwelterbe so, verbieten wir den mal lieber so einen bescheuerten, mit einem Asiaten, ja, was hat denn hier ein Asiate zu suchen? Und so steckt nämlich der Film ein, ja, Bruce Lee steht am Flughafen und wird erstmal richtig angeglotzt von einer Oma, die ja, wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben einen Asiaten da sieht und er kann halt nicht so viel damit anfangen und guckt so bedröbbelt. wird offensichtlich eigentlich oder erwartet, um abgeholt zu werden. Und ja, Magen knurrt, sieht einen Jungen Eis essen und er kann halt, das zeigt sich dann gleich in die ersten Szenen, er kann halt kein Englisch. Ja, er kann kein Italienisch, natürlich nicht, aber er kann auch kein Englisch. Und der hat halt tierisch Knast und will was zu essen haben und sieht halt diesen Jungen mit einem Eis und zeigt ihm halt so, steckt sich halt die Hand in den Mund, weil das da in Hongkong oder Asien das Zeichen dafür ist, er sucht halt nach was zu essen. Der Junge erschrickt sich aber über diese Geste und eben asiatischer Mann und lässt sein Eis fallen, schreit nach seiner Mama und rennt erstmal weg. Und ey, das weiß ich nicht, es wirkt halt echt ein bisschen, ja, verblödelt, aber das war schon auch, ist ein bisschen mein Humor in dem Film.
Doch,
ein
Jackie Chan Film.
Ja, Mann. Hm. Ja, Golden Harvest hat ja auch sehr viel Jackie Chan Filme gemacht. Hm. Letztendlich, als er dann diese sogenannte Bruceploitation-Welle aufgehört hatte, mhm. die hat nicht einfach so aufgehört, sondern es war eigentlich der Jackie Chan. Der hat ja auch einen Bruceploitation-Film, also nach Filme, die Bruce Lee nachgeahmt haben, nach seinem Tod, weil der einfach ein Riesending aus den Kung-Fu-Filmen gemacht hatte. Mhm. Und ja, Jackie Chan haben wir eigentlich zu verdanken, dass er dann eine neue Ära eingeläutet hatte, dass dann eben diese Bruceploitation, die wirklich, ey, da Filme ohne Ende. Mhm. Und ja, er dann so das neue Gesicht am Asia-Filmhimmel, Action-Filmhimmel war. Auf jeden Fall am Flughafen sieht er dann ein Restaurant, in das er reingeht und versucht erstmal irgendwie, will irgendwie eigentlich nur Ei bestellen. Die Kellnerin versteht ihn aber überhaupt nicht, weiß nicht, was er will. Hm. Schon ein bisschen älter, die Kellnerin. Nimmt er die Karte und bestellt einfach verschiedene Gerichte, wo er gar nicht weiß, was es ist. Geht eine ganze Latte durch und bekommt am Ende 8 Suppen serviert.
Auch nicht schlecht, okay.
Die er sich dann reinhaut. Wie gesagt, ist schon mein Humor.
Aber ich denke, er hat kein Geld. Also wie hat er das bezahlt?
Er hat Geld. Er hat ein bisschen Geld mitgebracht.
Ach so,
er kann
sich
einfach nur nicht verständigen.
Ach so, ich dachte, er wäre arm. So habe ich es verstanden.
Nee.
Dass er mit seinem letzten Geld da angekommen ist, aber...
Nee.
Ach so, der hat schon Geld, der hat einfach nur Hunger.
Okay. Ja, und zwar will er seinen Onkel besuchen. Ja, hofft da eigentlich entspannt Urlaub in Rom.
Siehst du übrigens, wie vermögend ich bin, ja? Dass ich sofort hungrig mit Arm assoziiere. Ja. Ist für mich ein und dasselbe so.
Ja.
Jemand, der Hunger hat, muss ein armer Schlucker sein.
Ja, vielleicht kommt es ja von eurer Aufnahme, die ihr davor hattet mit The Last Waltz, wo er Lieder darüber berichtet hatte, dass einer der Interviewten eben davon erzählt hat, hier kein Geld und Hunger und musste Essen geklaut werden. Ja. Kann schon gut sein.
Nee, ich werfe ja auch noch ein Glas aus, weil mein Magen knurrt auch gerade nach 2 Aufnahmen ohne Essen. Also mir geht's ja ähnlich.
Na gut, dann haue ich mal ein bisschen schneller rein mit der inhaltlichen Beschreibung. Sein Onkel Wang betreibt nämlich ein Restaurant hier in Rom und eigentlich haben die gehofft, dass wenn der Neffe eintrifft, dass eigentlich ein Anwalt eintrifft, weil sein Onkel als Restaurantbetreiber, der wird nämlich von so einem Immobilienhai bedroht, belästigt, erpresst, genervt. Der hat nämlich auf das Restaurant bzw. den Standort, die Immobilie abgesehen und er scheut halt keine Repressalien, vor allem nicht irgendwelche Schlägertruppen immer mal wieder ins Restaurant zu schicken. Mhm. Und der Onkel ist aber halt so ein friedliebender Typ und hat halt eben auch zu seinen Mitarbeitenden ausgerufen, so, ihr geht hier bitte keine Schlägerei ein. Das lösen wir alles friedlich. Und auch wenn halt gerade Gäste am Start sind, die dann im Laufe der kurzen Zeit immer weniger werden, der Onkel spricht ein Machtwort und sagt, nee, Mann,
wir bleiben
keine
Standard.
Action hier. Ja. Hm. Das guckt sich Bruce Lee, der Neffe, dann halt auch am Anfang erstmal in Ruhe an. Erstmalig schreitet er dann ein, als es in der Hintergasse ein Riesenschlägertrupp auftaucht und der sich das dann doch nicht irgendwie nehmen lassen möchte, mal zu zeigen, was hier eigentlich schiefläuft bei der ganzen Geschichte. Und so vermöbelt er mal die komplette römische Schlägertruppe in der Gasse und Onkel und Family kriegen natürlich mit, was ihr Neffe da eigentlich drauf hat. Ja. Und das ist im Wesentlichen die Story, ja. Kein komplexes Machwerk, sondern hier stehen natürlich ganz klar die Kung-Fu-Künste von Bruce Lee im Vordergrund. Und ich kann damit heute nach über 50 Jahren auch echt immer noch was anfangen, weil ich auch heute ab und zu mal irgendeinen asiatischen Kampfsportfilm hier reinziehe. Ist zwar weniger geworden, aber ja, so alle paar Jahre gibt es ja dann ein krasses Highlight. Weiß ich, ja, vor mehreren Jahren dann The Raid aus Indonesien war ja dann auch
ja, gut.
Krass. Oder davor Ong Bak und so weiter. Ja. Also es gibt schon immer Dinger, die dann eben auch
auf jeden Fall
in die Welt gehen und bekannt sind und die nochmal das ganze Ding auf ein anderes Niveau heben. Aber ey, Alter, die Bruce Lee-Geschichte funktioniert bei mir heute noch. Man sieht echt wirklich,
Respect
dass
the
der,
Classics, ja, ohne Frage, Alter.
Dass er es krass drauf hatte, dass er wirklich bis zum Erbrechen, bis nachts sich verschiedene Kampfsporttechniken angeeignet hat. Und Alter, was der auch für einen Körper hat, wie er sich dann warm macht beim Endfight gegen Chuck Norris, Alter. Da siehst du bestimmte Szenen, die du auch immer wieder in irgendwelchen Dokus gezeigt bekommst. Seine
wie schnell der
Nacken,
auch ist.
Das ist so verrückt, Alter. Ja. Ja, und obwohl Chuck Norris eben Karate-Weltmeister zu dem Zeitpunkt war, hat er später gesagt, ey, null Chance. Hätten die richtig so ernsthaft gekämpft, hätte Chuck Norris hätte überhaupt keine Chance gehabt.
Hat er gesagt.
Ja, ja, hat er mal. Hat er eingestanden.
Sehr sympathisch.
Bei den ganzen Chuck Norris-Sprüchen, die man so kennt. Ja,
ja, ja, aber da muss erst Bruce Lee herkommen. Ja. Da muss erst Bruce Lee herkommen, der ihn niederstreckt.
Ja. Ja, so viel inhaltlich. Also der funktioniert noch über die 99 Minuten, ist kurzweilig. Ich mag das Ding. Und kommerziell war das Ding auch ein Erfolg. Hat $130.000 geschätzt gekostet. Hat ungefähr viermal so viel eingespielt. Also ich hatte mir 5,4 Millionen Hongkong-Dollar aufgeschrieben. Hm. Das mal umgerechnet. Da komme ich auf einen guten Betrag. Und hatte eben Bruce Lees Erfolgswelle weiter hoch reiten lassen. Lustigerweise hat er auch im Cast dann welche am Start, die ihn auch bei seinem ersten Film mit begleitet haben. Da gibt es Nora Miao, die war bei seinen beiden Filmen davor auch am Start, also die Todesforce des Ching Li, den du ja besprochen hattest, und danach 72 kam Todesgrüße aus Shanghai. Mhm. Da hört man das mit alle drei Filme heißen im Deutschen irgendwas mit Todes, Todesfaust, Todesgrüße, Todeskralle, Alter. Mhm. Aber kein Wunder, wenn man da durcheinander kommt. Die habe ich auch sofort wieder erkannt, weil ich mir auch die Filme davor dann in den letzten paar Wochen reingezogen habe. Naja. Chuck Norris spielt hier einfach einen, der Colt heißt.
Okay.
Fand ich schon ganz geil. Dann sehen wir Ping Uiwei als sein Onkel, nee, Quatsch, als einen, der da auch im Restaurant mitarbeitet, der hat auch in einem Film davor mitgespielt. Sein Onkel wird gespielt von Chung Sin Wang. Mhm. Den kann man halt auch kennen, weil der hat schon Jahre davor so das Hongkong-Kino mitgeprägt. Auch eben eine der größeren Rollen in Das Goldene Schwert des Königstigers, zu dem eigentlich dem Shaw Brothers-Klassiker 67, der dann das Shaw Brothers-Ding zum Rollen gebracht hatte. Mhm. Wir sehen hier einen westlichen Darsteller, Robert Wall, als Bob. Das ist dann einer aus der gegnerischen Riege, der nicht nur in den beiden Bruce Lee-Filmen davor mitgespielt hat, sondern eben dann auch in dem letzten, wo er schon verstorben war, also Bruce Lee, mein letzter Kampf. Und so weiter. Also gibt mehrere. Und ich musste mir den Namen notieren. Ja. Ich finde den so amüsant. Little Unicorn. Ja, Little Unicorn.
Okay.
So heißt er auch auf IMDb. Spielt hier Jimmy. Und den muss ich halt erwähnen, weil der nämlich hier auch Produktionsassistent gemacht hat und eben auch den Assistant Martial Arts Director. Also klar, Bruce Lee hat nämlich auch die ganzen Stunts und die Fights selber koordiniert. Mhm. Und er neben anderen, aber hier Little Unicorn hatte eben auch ein bisschen eine führende Rolle, dann entsprechend ja, koordiniert, Alter. Der auch in dem Film davor mitgespielt hat und im Jahr darauf in Bruce Lee und ich, wo dann schon die Bruce-Plotation-Welle losging. Mhm. Ja, interessant fand ich, wie man das damals eben so hatte, auch bei asiatischen Filmen teilweise, Frage der Rechte bezüglich Mucke oder eben auch Vermarktungsfrage der Filme mit bestimmter Mucke. Und hier hat eben die US-Fassung ein Track von John Barry aus Diamantenfieber mit drin.
Oh.
Während der Originalscore dann auch Colt Seam, ja, passend zu Chuck Norris hier in der Rolle, Calls ihm zwar von Ennio Morricone aus Spiel mir das Lied vom Tod 1967. Er wurde hier auch einfach mal geklaut oder keine Ahnung. Ich vermute nicht, dass sie es lizenziert haben.
Nicht nur die Türkei kann Rip-Offs.
Richtig, Alter. Und hier Airport Caper von Frank DeVol. Und zwar stammt das eben aus The Happening, auf Deutsch Die Meute, auch aus 1967. Mhm. Also war ja schon amüsant, weil das kam dann so und ich dachte, hey, das kennst du doch aus irgendeinem anderen Film. So.
Ja, Morricone ist ja nicht gerade ein kleiner,
ja,
kleiner.
Also das hört man dann sofort, Alter. Mhm. Ja, was ich auch echt beeindruckend fand, als ich die Trigger Facts gelesen habe, Bruce Lee war halt anscheinend dieser Endkampf mit Chuck Norris so krass wichtig, weil die haben 45 Stunden letztendlich gebraucht, um diese finale Geschichte, so wie man sie dann halt kennt, im Kasten zu haben. Mhm. Und ja, ich glaube, das sieht man, Alter. Also der Endkampf funktioniert echt für mich immer noch. Genau, mit den Originalschauplätzen hatte ich schon erwähnt. Also wer auch Rom-Fan ist, der kommt hier auch auf seine Kosten.
Das hat ja, glaube ich, so eine Wurzel geschlagen. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, weil ich habe ja seit C64 spiele ich irgendwelche Kampfspiele.
Ja.
Es gab ja dieses GR Kung Fu und dann später gab es ja 1000 Spiele mit Mortal Kombat und Tekken und so. Und ich glaube, in irgendeinem Spiel kämpfen die auch vor so einem Kolosseum.
Ja, lustig, Alter.
In so einem Kolosseum. Also die haben diese ganzen Schauplätze von diesem Martial Arts Film genommen, haben das auch teilweise so als Background dann irgendwie genommen.
Okay, cool. Ja, es gab dann auch tatsächlich Anfang der 80er, auch für den C64, gab es Bruce Lee Spiele mit ihm dann auch als Figur.
Ich hatte eins.
Das ist mega, Alter. Mhm, ja. Die habe ich leider nicht gespielt. Ich habe mir aber letztens dann noch einen Xbox-Titel gekauft. Da gibt es auch ein Bruce Lee-Ding. Und der kommt ja auch in irgendwelchen Kampfspielen so als freispielbare Rolle dann vor. Ja. Jo, also ich hatte meinen Spaß und hätte sonst noch Punkte. Darf ich raus haben?
Ja, mach mal.
7,1 auf IMDb, schändlicher Metascore von 58, Letterboxd 3,6.
Ja, du bist ja immer ein bisschen optimistisch und wenn du Filme magst, dann magst du Filme. Deswegen sage ich eine 8.
Goldrichtig. Punktlandung. Goldrichtig.
Schön. Ja, ist ja wie mit Dennis, weil da klappen die Übergänge wunderbar und deswegen habe ich hier gerade einen sehr passenden Film zu deinem ersten Film. Bleiben wir in den 70ern und bleiben wir auch thematisch ähnlich verwandt, weil ich habe hier gleich zwei Filmografien einigermaßen zugemacht oder beziehungsweise ein bisschen geschlossen. Die eine Filmografie ist von Walter Hill, das ist nämlich sein Debütfilm, sein Regiedebüt.
Cool.
Und die zweite Filmografie, die ich auch immer wieder ausfülle, ist die von Charles Bronson. Und der hat 1975 einen Film gedreht, der heißt Ein stahlharter Mann.
Ah, okay, ja, den kenne ich noch nicht.
Den kennst du noch nicht, Alias Hard Times. Mhm. Da du ihn nicht kennst, weißt du nicht, worum es geht.
Nee.
Okay, das ist ja perfekt. Okay, das ist super. Weil Autoren neben Walter Hill ist hier Brian Gindorf gelistet. Der hat unter anderem das Drehbuch geschrieben von Losing It, alias Die Aufreißer von High School. Das ist nämlich einer der ersten Filme mit Tom Cruise gewesen. Mhm. Der hat, glaube ich, vorher noch irgendwie die Kadetten von Bunker Hill gedreht, hier Tabs. Und danach kam Losing It, diese Highschool-Komödie. Bruce Stell, auch nichts groß gemacht, ist auch noch irgendwie neben Walter Hill als Autor gelistet. Und dann werde ich dir mal erzählen, worum es geht.
Bitte.
Charles Bronson spielt hier wieder natürlich seine Paraderolle, einen ultra coolen Dude, der nicht mal beim Kaffeetrinken den Zahnstocher aus dem Mundwinkel nimmt. Also so cool ist der. Sehr schweigsam, halt so ein Typ, wo du siehst, okay, der hat ein bisschen was auf dem Kerbholz. Wichtig, wir sind diesmal in den 30er Jahren, in der Zeit der großen Depression. Das heißt, alle tragen irgendwie Schirmmütze, weißt du, diese 30er-Jahre-Klamotten, das sind diese alten Autos, die durch die Gegend fahren. Das heißt, es ist kein Film, der irgendwie in der Neuzeit spielt. Und er spielt die Figur von Chaney. Und Chaney landet frisch mit dem Zug in New Orleans und trifft dann auch kurz Zeit später so auf illegale Straßenkämpfe in so einer Lagerhalle, wo die praktisch so mit Geldscheinen wedeln und sich dann und dann Freiwillige gegenseitig gegeneinander antreten, beziehungsweise jeder hat so seinen Kämpfer, den er dann so in den Ring schickt. Und das Ganze wird moderiert und das Geld wird eingesammelt vom windigen Speed, wie er genannt wird. Und das ist die Rolle von James Coburn, auch nicht gerade unbekannter. Also er nimmt diese Wetten an, sammelt die Kohle ein und schreit da jeden an und dann geht der Kampf los. Und Chaney kämpft irgendwie später in dieser Arena gegen diesen Kämpfer, den Speed ins Rennen geschickt hat. Und besiegt den natürlich. Haut den um. Und Speed wird dann irgendwie so ein bisschen aufmerksam auf ihn, weil der hängt sich dann an ihn ran und sagt, okay, das erwittert das schnelle Geld. Und er sagt, außerdem hast du meinen Kämpfer hier ausgenockt, ich habe jetzt keinen Kämpfer mehr, das heißt, du musst jetzt irgendwie in seine Fußstapfen treten. Und dann fangen die an, beide zusammenzuarbeiten. Auch wenn Chaney am Anfang gesagt hat, er will keine Bezahlung, er will nur, dass ein gewisser Betrag irgendwie auf seinen Kopf gesetzt wird. Wenn er verliert, kriegt keiner irgendwie was und keiner hat was verloren. Wenn er gewinnt, ist das sein Geld. Und das ist so der Deal, den Chaney mit Speed hat. Aber Speed hat andere Vorstellungen. Der sagt dann, wo ihn offiziell aufnimmt, sagt er, ja, pass auf, das läuft so und so. Ich organisiere die Kämpfe. Von mir kommt ja irgendwie auch das Geld, das Startgeld, was man meistens zahlen muss und so. Du kriegst irgendwie, keine Ahnung, 25%, ich krieg 75% und dann irgendwie Provision und blablabla. Und Chaney geht da erstmal mit und landet dann so in dieser Streetfighter-Szene, in dieser illegalen Straßenfight-Szene. Und es gibt einen Gangster, der wird gespielt von Strother Martin, den wir aus Wild Bunch kennen oder auch aus Der Unbeugsame hier, Cool and Luke, da hat er auch mitgespielt. Und der hat einen massiven Fighter bei sich im Kader, der irgendwie für ihn immer fightet und antritt. Aber er will auch für seine Kämpfe, beziehungsweise die Leute, die gegen den krassen Kämpfer antreten, der bis jetzt unbesiegt ist, will er auch ein richtig ordentliches Startgeld haben von $3,000. Und das hat Speed erstmal nicht parat, sondern muss sich von links und rechts irgendwelche Gelder borgen, obwohl er denen irgendwas schuldet, um dann wieder andere Schulden zu bezahlen. Und der muss jetzt irgendwie in dieses Startgeld rankommen, um Chaney in diesen Kampf zu schicken. Jill Ireland ist noch dabei als Love Interest des schweigsamen Drifters Chaney. Und die ist ja im wahren Leben auch seine Ehefrau gewesen. Frank McRae ist noch am Start. Den habe ich vorher gesehen bei Vorwurf zum Paradies, wo es ja auch schon um illegale Fights geht. Insofern interessant, dass er hier nochmal auftritt. Und das ist so praktisch die Story von Hard Times, ein stahlharter Mann. Das heißt 30er Jahre, illegale Straßenfights und alle sind arm. Nur die Kriminellen können irgendwie Geld, kommen irgendwie zu Geld und zwar mit irgendwie illegalen Machenschaften. Und da sind diese Streetfights natürlich dabei. Ich weiß nicht, ob du Van Dammes Leon gesehen hast?
Ja, klar, Alter. Weil den mochte ich damals.
Den mochtest du.
Weil ich habe mir auch einen stahlharter Mann, ich habe den auf Blu-ray.
Ich habe ihn auch, ja.
Ja, cool, Alter. Ja, ich habe ihn irgendwann gekauft, weil ich dann schon auf dem Schirm hatte. Der ist jetzt schon einer der guten Bronzen, die mich auch ab und zu mal einen Film mal geben kann.
Ja, ja, denke auch.
Kann. Und auch diese Prämisse, ja, ist dann ein Thema, was mich anspricht.
Der wird auch öfter mal genannt.
Ja, genau. Na, auf jeden.
Und ein 70er-Jahr Bronzen, der hat schon auf jeden Fall.
Voll, Alter.
Hat ja, schon Style. Ja, und Leon ist ja auch so eine ähnliche Story, ja. Wobei er ja so von diesen reichen Aristokraten dann so als Zirkus, weißt du, als Unterhaltung genommen wird. Und hier ist halt so, hier ist halt alles Hinterhof und letzte Gassen. Vielleicht ja, hier cool, so Alter. Geschmack von Rost und Knochen. Da war es ja auch so Fabrikgelände und irgendwelche abgefuckten Locations. Ja. Damit kannst du es vergleichen, aber hier sind wir auch noch in der großen Depression in den 30ern. Also es kommt ja noch dazu.
Ja, klingt nach der dreckigen Variante von, wie ist nochmal der mit Russell Crowe, wo er eben auch in der Rezension den Boxer spielt.
Ach, du meinst das Comeback?
Ja, das Comeback, genau. Ja. Also je nach einer wahren Begebenheit.
Den habe ich nicht gesehen tatsächlich.
Ah, okay, krass.
Ist ein klassischer Boxfilm, oder?
Ja, genau, ist ein klassischer Boxfilm.
Da geht's ja nicht so
hat mich aber ein bisschen dran erinnert, weil der auch schon ein bisschen düsterer gehalten ist. Aufgrund dessen, dass er halt nichts zu fressen für sich und für die Family hat und dann eben darauf angewiesen ist, dass die Boxkarriere funktioniert, aber eben auch zum ähnlichen Zeit zumindest angesiedelt ist.
Und im Grunde genommen ist es ja so ein, wahrscheinlich auch so für so UFC-Fighter, so ein Film, den man mal so als Klassiker gesehen haben kann.
Alter.
Weil die dürfen ja hier auch Hände und Füße benutzen und alles, was so ansteht. Und jetzt hast du Bruce Lee genannt. Da ist Charles Bronson natürlich nicht. Das heißt, ein paar von den Kämpfen wirken schon ein bisschen ungelenkt. Aber man muss ihm eins lassen, der war 53 bei dem Dreh.
Ah, wow.
Und er ist mega in Form, Alter.
Ja, krass.
Also er zieht sein T-Shirt aus, so, weißt du, steht da mit nacktem Oberkörper und für 53, also die verarschen ja auch so, alter Mann, was willst du denn hier und so. Mhm. Und,
Hat er da seinen Schnurrbart oder ist er ohne?
Den hat er nicht, ja.
Ah, ja.
Den hat er tatsächlich nicht in dem Film. Aber er ist so der Typ, der Prototyp, den er immer spielt, dieser schweigsame Typ, der eigentlich gutherzig ist, aber dem halt andere übel mitspielen, der so zum Spielball wird. Ja, und Walter Hill war nicht so zufrieden mit Jill Irelands Schauspiel und die ist halt zu dem Zeitpunkt auch die Ehefrau von Charles Bronson gewesen, wie ich schon meinte. Und als er dann mit ihm darüber reden wollte, hat Bronson ihn mal reingebeten, hat ihm aber nicht mal die Hand gegeben, hat ihm einfach nur einen Drink irgendwie hingestellt, hat zugehört, was er sagt und seitdem reden die beiden nicht mehr miteinander. Was traurig ist, weil Walter Hill wollte nämlich Bronson in seinem nächsten Film besetzen und das war The Driver. Und dann hat Ryan O'Neill praktisch die Rolle gekriegt, die eigentlich Bronson spielen sollte.
Ja.
wegen diesem Zerwürfnis.
Das ist blöd.
Da war Ryan O'Neill dann der lachende Dritte.
Ja, und Charles Bronson weiterhin der Schweigsame.
Genau. Also das hat sich ja noch weiter fortgeführt, weil ein Mann sieht rot und diese ganzen 80er Jahre Revenge-Filme, die dann auch kamen, ich meine, der hat da auch seine Paychecks gehabt mit seiner Nische, die er da ausgefüllt hat. Ja, und es gab ja viele von diesen Channing Tatum, weißt du, war ja auch so ein Film, wo er dann so vermarktet wird als krasses Talent und wo sie gesehen haben, der kann kämpfen, wir können bestimmt Geld mit dem machen. Mhm. Also da gab es ja einige wirklich aus der Riege. Und jetzt habe ich mal diesen Blindkauf, mir geht es genauso, cool, Blindkauf von mir aus dem Regal genommen und habe den mal gesichtet und deswegen Hard Times. Ein stahlharter Mann, guter Film. Kann man gut machen, also auch so, wenn man Bronson mag und die 70er, ist jetzt nicht der beste Film aus Walter Hills Filmografie, aber ist gut.
Ja, da kenne ich jetzt auch nicht, also ich kenne schon was, aber nicht alle. Mhm. Ich bin ja großer The Warriors Fan von ihm. Aber, ja.
Warriors ist natürlich grandios. Ich mag seine ganzen Western.
Mm.
Ich weiß nicht, ob du Long Riders und Co. gesehen hast.
Ja, na klar, Alter. Auch ewig nicht mehr, aber als Jugendlicher geliebt.
Ich liebe Last Man Standing.
Ja, voll, Alter. Absolut. Ja, der weiß schon, wie man Action, oder der weiß immer wieder, voll, wie man Action inszeniert. Hat der nicht auch hier, Hamburger Hill, hat er den nicht auch gemacht?
Welchen?
Der hat auch Hamburger Hill. Der hat, glaube ich, irgendeinen Vietnam-Kriegsfilm hat er, glaube ich, auch realisiert.
Von Walter Hill ist, glaube ich, hier Die letzten Amerikaner.
Die letzten Amerikaner, danke. Mhm. Ja, genau.
Und dann auch Nur 48 Stunden ist ja wohl auch noch ein geiler Film. Alter.
Voll,
ist ja auch ein Walter Hill-Film.
Ja, stimmt. Ja.
Der Mann hat schon gute Filmografie. Mhm. Ist jetzt auch ein bisschen unspektakulär geworden. Den letzten Western von ihm habe ich nicht gesehen. Den will ich noch gucken. Hier mit Christoph Waltz, das Ding.
Ah, okay.
Den habe ich noch auf der Uhr. Aber der hat mittlerweile schon wirklich Filme gedreht, wo man sagt, kann man nicht sagen gegen den Mann. Und jetzt habe ich mal seinen Debütfilm, sein Regiedebüt nachgeholt. Auch mal ganz cool.
Mhm. Ja, sehr schön, oder?
Und vor allem auch wieder so 93 Minuten, weißt du?
Ja,
nicht zu lang, nicht zu kurz.
Das feiere ich.
Schöner 90 Minuten irgendwie aus den 70ern. Mhm. Dann komme ich zu den restlichen Punkten oder hast du noch Fragen?
Nee, schieß los.
Cool. IMDb 7,2, Metascore 69 und Letterboxd ist bei der 3,6.
Ja, ach komm. Bist auch bei 7,5 gelandet.
Sehr guter Mann. Dann
jawohl.
Hat sich nichts getan. Wir haben beide eine Nullrunde hingelegt und dann gehen wir in die zweite Runde des Kampfs.
Ja, unbedingt. Wobei inhaltlich Kampf, hier geht es nämlich mit Mord aus. Mhm. Du hast in Episode 239 die erste Staffel von Monster gebracht und das ist eine Serie, da geht es in jeder Staffel um irgendeinen anderen oder andere Mörder.
Ja.
In der ersten Staffel ging es nämlich um Dahmer, Jeffrey Dahmer.
Richtig.
Die hast du rezensiert. 7,5 Punkte. Stark war die Serie für
dich. Fand ich gut, ja.
Hast du die zweite Staffel gesehen?
Nee, mit den Ramirez-Brüdern. Yeah, nee, die fehlt mir
Menendez
noch.
Menendez heißen sie.
Ach, Menendez. Ja, genau. So war das. Die Menendez-Brüder. Mexikaner. Namen alle gleich.
Ob Ramirez oder Menendez. Ist so, genau.
Ja.
Alle miteinander verwandt.
Nee, wollte ich auch gucken. Tatsächlich chronologisch. Und natürlich interessiert mich auch die neue Staffel mit Charlie Hunnam, mit Ed Gein.
Ja.
Aber nicht mehr weiter geguckt.
Ja. Die haben wir dann ganz kurz angefangen, aber fatalerweise halt direkt nach der. Und ich habe zu Natalie
jetzt,
gesagt,
ja,
keine Sorge. Ich habe zu Natalie gesagt, ich habe gerade ein bisschen zu viel True Crime. Ich brauche doch wieder Abwechslung. Mhm. Lass was anderes gucken. Jetzt sind wir gerade bei Silo, der Apple Plus Serie. Genau, aber erstmal vielleicht was zu den Brüdern Lyle und Eric.
Ach so, also wir reden jetzt nicht über die dritte. Ich habe jetzt damit gerechnet,
weil
du ja immer so.
Ich einfach nur
bist das, ja relativ am Puls der Zeit, weißt du das?
Ja, genau. Nee, weil du gerade erwähnt hast, worum es inhaltlich
im
dritten geht. Ja,
okay,
ich wollte einfach nur dumm erwähnen. Haben wir versucht anzufangen, aber ich meinte, nee, kurze Pause.
Hätte mich natürlich übel getriggert, wenn wir die zweite jetzt nicht hätten, sondern einfach nur die dritte und dann fehlt da so ein Zwischenteil.
Ja.
Aber ich hätte die dann wahrscheinlich irgendwann mal nachgereicht.
Ja,
aber
ja,
so ist natürlich noch besser.
Ich meine, du bist schon ein bisschen Monk, ich aber auch.
Ja, ja.
Ja, also das kann ich denn jetzt auch nicht machen.
Okay, fein.
Ich hatte sogar überlegt, ich hatte mich auch fast zeitgleich, haben wir noch True Detective, die dritte Staffel geguckt, aber die hast du ja auch schon gebracht.
Die habe ich schon gesehen, ja.
Und da hatte ich aber halt überlegt, ey, bringst du die dritte Staffel, obwohl, habe ich dann gesehen, eben nicht auch die anderen besprochen wurden. Und da weiß ich nicht, ob ich die halt. Aber das kann man ja auch machen, die sind ja auch storytechnisch so wie die hier vollkommen unabhängig, von daher.
Aber von welcher wolltest du die dritte bringen?
Die du schon gebracht hast, True Detective.
Ach, die wolltest du bringen?
Ja, ursprünglich, und dann habe ich aber gesehen, hast du schon gebracht.
Aber ich glaube, die einzige tatsächlich von den vier.
Genau.
Also ansonsten
ich hatte halt mit mir gehadert, bringst du die? Mhm. Hab reingeguckt, okay, Guess hat die gebracht, okay, aber noch keine andere. Hab dann aber auch gesehen, okay, du hast von Monster eben Dama schon gebracht.
Hast du jetzt springen wir hier von links nach rechts, von Hölzchen auf Stöckchen,
ja.
auf Stöckchen. Und hast du die vierte schon gesehen?
Nee, die mit Jodie Foster.
Ja. Nee,
die
hast du noch nicht gesehen.
Du aber?
Nee, auch noch nicht.
Okay.
Steht noch aus.
Ja, bei Natalie ist immer so, die hat dann immer direkt Bock, so weiterzumachen. Ich brauche mittlerweile irgendwie ein bisschen anderen Stoff.
Ja gut, aber wahrscheinlich die Serie ist wahrscheinlich nicht so tragisch, weil dann wieder voll. Neuer Fall ist dann eigentlich ein anderer Film.
Absolut. Also. Ja, aber so von der Aufmachung und wie gesagt, True Crime. Ja, ich brauche halt zwischendurch immer True Crime Pause. Gibt ja ein paar Junkies, die können sich das am laufenden Band geben. Natalie hat sich auch, als wir zusammengekommen sind, konnte schlecht einschlafen, hat sich dann immer auf Vox hier diese, wie heißt denn diese, da werden auch immer reale Fälle gebracht. Geht stundenlang.
Ach so, mit Obduktion und von wegen
ja,
so.
Ja, genau.
So, du meinst diese,
diese ganze...
Warte mal, wie heißen die ganzen Serien? Das hat mein Vater auch immer geguckt hier.
Ja, Mann. Wahrscheinlich...
Mann, wie hieß das nochmal irgendwie?
Ja, kommen wir bestimmt noch drauf. Aber das hat...
Ja, du weißt, dass es Psychopathen sind, ja, die das zum Einschlafen gucken.
Das war mir schon vorher klar.
Okay, war dir klar, dass du eine Psychopathin geheiratet hast? Okay, das weißt du gut. Dann,
das ist jetzt spannend.
Ich muss ja als Freund, muss ich dich aufklären auf jeden Fall. Also, ein bisschen Gefahr, Junge.
Ja. Ja, so wie die Eltern der Menendez Brüder in Gefahr waren, was sie aber selber nicht so gecheckt haben.
Mhm. Sehr gut.
Der Jüngere der beiden ist 68er Jahrgang. Und zwar Lyle, eigentlich der Vollständigkeit, aber Joseph Lyle Menendez, aber eigentlich von allen eben nur Lyle genannt. Mhm. Und Eric ist 1970er Jahrgang. Und man merkt halt gleich am Anfang, die machen viel zusammen, die hängen halt irgendwie zusammen drin, die beide gehen Tennis trainieren, weil nämlich extrem viel. Und wir sehen halt hier die Story halt immer wieder inhaltlich springen. Steigt aber erstmal wirklich ein mit dem, was Phase ist. Und zwar eben Missstimmung und Einkauf von Waffen und knallen halt eiskalt ihre Eltern in einer ziemlich pompösen Villa ab. Weil José Menéndez, gespielt vom grandiosen Javier Bardem, seine Söhne, Alter, schon richtig krass kontrolliert, cholerische Ausbrüche hat. Eigentlich immer auch nur argumentiert, ich will das Beste für euch und ihr müsst euch anstrengen und so weiter, aus euch soll halt was werden. Ihr sollt auf die Uni gehen, ihr sollt gut im Tennis sein. Ja, da sieht man halt auch immer dann rückblickend genau diese Momente, wie sie eben als Juniors auf den Tennisplatz trainieren, beziehungsweise später dann auch Turniere machen und dann halt mal was verkacken und ja, kleine Zuschauerriege, aber scheißegal, José rastet erstmal richtig aus und macht die Söhne absolut zur Schnecke, eben auch vor anderen. Und das schweißt die beiden halt unglaublich zusammen und irgendwann fassen sie halt für sich den Schluss, wie wir später rückblickend erfahren, weil José sie anscheinend auch aus dem Testament rausstreichen will und sie sich halt auch schon sehr an diesen sehr luxuriösen Lifestyle gewöhnt haben mit, ja, das sehen wir später auch, manchmal unzufriedenen Autos, aber ey, immerhin, Cabrio. Und natürlich auch einfach das Anwesen, ja, das, was die da genießen. Die beiden müssen nicht arbeiten gehen, weil Vater holt eben genug Kohle rein. Und Kini Menendez, die Mutter der beiden, wird gespielt von Chloe Sevigny, die natürlich alle aus ihrem Debüt wahrscheinlich aus Kids kennen von 1995.
Ja, mittlerweile hat die ja viel gemacht.
Ja, voll. Auch Regie geführt, etc., etc. Ich will nur den Film erwähnen, weil ich meine, damit ist sie ja auch über Nacht dann bekannt geworden. Weil nämlich Regie, einer von mehreren, der hat auch Regie geführt 1995 und zwar Teufel im Blau. Ja, daher kennt man Carl Franklin wahrscheinlich, Film mit Denzel Washington. Michael Appendahl hat hier auch 3 Folgen für die Serie gedreht. Den hatte ich erwähnt bei Castle Rock, also dieser Stephen King-Serie. Und das ist schon von den Regisseuren ziemlich cool eingefangen, weil das Ganze viel in den 80s spielt. Ja, die Eltern wurden nämlich 1989 umgebracht. Damit steigt die Serie ein und wir sehen halt, wie gesagt, immer einen Rücksprung auch dann das, was die Juniors eben bewegt hatte, vor allem familiär in den 80ern. Und ist natürlich bestens unterlegt mit 80s-Mucke, ja. Mhm. Aber eben auch mit dieser soften 80s-Mucke, weil ja, die beiden auch einfach ein bisschen Knall haben, Alter. Das merkt man immer wieder. Und das wird auch ziemlich cool von den beiden gespielt. Also Lyle wird hier von Nicholas Alexander Chavez gespielt. Mhm. Eric wird von Cooper Koch, oder also Koch geschrieben, ich nenne jetzt einfach mal Cooper Koch, gespielt. Und die beiden haben wenig davor gemacht, auch nichts, was ich kannte. Mhm. Und die machen das schon teilweise ganz gut. Manchmal ein bisschen drüber, aber irgendwie passt das halt zu diesem, weiß gar nicht mehr, Cubano-Hintergrund, familiär, 80s, so alles ein bisschen drüber, den Lifestyle, den die da fahren. Bisschen das machen die schon ganz cool, Alter. Ich bin schon ein bisschen gespannt, was aus den beiden als Schauspieler weiter wird. Mhm. Und ja, die Folgen sind auch relativ kurzweilig. Ja, die kürzeste geht 36 Minuten. Das ist auch die, die echt mit Abstand beliebt ist und auch ja, in mancher Munde ist, weil es da dann rückblickend die Serie erstreckt sich nämlich von, womit hat es möglicherweise angefangen, mit dem Terror durch den Vater, und die Mutter hält sich halt immer krass zurück, weil die liebt halt ihn, obwohl er sie auch immer wieder offensichtlich betrügt über alles, mhm. liebt natürlich auch den Lifestyle. Und bietet sich da halt ihm auch immer ein bisschen so an, was die Söhne natürlich dann auch checken, weil sie sich nicht auf die Mutter verlassen können. Und das zieht sich halt bis zur Verurteilung der beiden. Und genau, 36 Minuten die kürzeste, und das ist dann auch die, wo es darum geht, dass die beiden erzählen, wie sie eben sexuell missbraucht wurden. Und das ist halt das Ding, was die Serie ziemlich cool aufmacht. Man erfährt halt am Anfang nicht so viel, sondern halt auch bröckchenhaft. Und am Anfang bekommt man das natürlich viel aus der Perspektive dieser beiden Söhne so mit. Dem folgt man. Mhm. Später halt auch anderen Personen, die sind dann auch beim Psychiater, der dann eben auch andere involviert und das dadurch dann halt auch ein bisschen bekannter wird und die Polizei auch dann Zugriff hat zu Informationen, weil die am Anfang polizeitechnisch natürlich nicht die beiden Jungs unbedingt im Hauptfokus haben, mhm. sondern die beiden haben das halt so konstruieren lassen oder konstruiert, dass es eben Überfall war von einer Gang, die da offensichtlich irgendeinen Racheakt haben stattfinden lassen. Und ja, die beiden sich dann halt dadurch immer mehr auch verstricken. Ja, es wird dann bekannt, dass es eben diese heimlichen, nee, dass es die Aufnahmen vom Psychiater eben gibt, mhm. die dann die Polizei hört und man dann halt später nicht weiß, ey, was ist jetzt wirklich wahr, was entspricht den Tatsachen und was eben nicht. Und auch genau diese Geschichte des sexuellen Missbrauchs, was als Motiv natürlich total nachvollziehbar wäre, dass die beiden Jungs eiskalt ihre Eltern abknallen, so mit Shotguns aus nächster Nähe, mehrfach, Alter. Damit geht die Serie ganz cool um, dass du eben dann doch nicht so, dass du es in Frage stellst, stimmt das eigentlich? Und ist bis heute halt immer noch ungeklärt. Und Cooper Koch, der hier Eric eben porträtiert, der hat die beiden realen Menendez-Brüder eben im Knast auch besucht. Mhm. Und hat dann auch später erwähnt, so, er geht davon aus, dass die tatsächlich sexuell missbraucht wurden. Man weiß es nicht, ja. Die beiden sind verurteilt worden, auch immer noch im Knast. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was so alles dahinter gesteckt hat, dann guckt euch die Serie an. Monster, Staffel 2, die Geschichte im Deutschen. Die Geschichte von Lyle und Eric Menendez. Mhm. Im Original Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. 2024 produziert.
Ja, kurz mal durcheinander gebracht. Es gab natürlich einen Serienkiller, der Ramirez hieß. Und,
okay.
Den habe ich da reingeworfen.
Okay.
Es nimmt mir so ein bisschen den, also nicht den Spaß, würde ich jetzt nicht sagen, aber es spoilert mich. Dadurch, dass ich so eine gewisse Faszination für Serienkiller und Serienkiller-Filme und allgemein Dokumentation hatte, wenn dann so eine Doku rauskommt oder so ein Film über Ted Bundy oder über Manson oder über Ed Gein oder wie sie alle heißen, dann weiß ich eigentlich schon, was da abgeht.
Ja, voll.
Ich weiß, wer die getickt haben und was, wofür die bekannt waren und dass die teilweise durch krasse Zufälle dann geschnappt worden sind, weißt du, und wie die geschnappt worden sind. Und das sind so Momente, so, wo ein anderer, der überhaupt keine Ahnung hatte, dann so in der letzten Folge sagen würde, ach krass, so ist das gekommen. Mm. Aber mir ist es so, okay, ich weiß, was passiert.
Ja.
Aber es trotzdem natürlich liebe ich die Thematik.
Ja, und ich kannte halt nur vom Namen her die Menendez-Brüder und ja, wusste, hatte vorher nicht auf dem Schirm gehabt, dass die ihre Eltern so eiskalt abgeknallt haben.
Du hast ja kein Lexikon der Serien.
Aber so steigt die Serie eben auch ein, ja, was dann eben auch einen gewissen Spannungsbogen wegnimmt. Aber wie ich schon meinte, das wird dann halbwegs ausgeglichen, eben dadurch, dass sich das von der Story her so aufbaut, dass man eben das Gefühl der Unsicherheit hat, was stimmt jetzt eigentlich, was ist nur die erzählte Perspektive der Jungs oder eben real passiert. Ist ganz gut gemacht. 36 Minuten geht die kürzeste Folge, die längste geht 65, die meisten gehen so um die 50 Minuten. Hat ein FSK 18 Rating und manchmal, vor allem natürlich den Mord an den Eltern, der geht schon ein bisschen blutiger natürlich zu, weil man das Ganze dann auch mitverfolgt. CGI, Blut, aber gut.
Aber ist schon ein bisschen, ist schon hart, sagst du. Also für ja, die ganz sensiblen wahrscheinlich.
Mehr Morde passieren da natürlich nicht. Hm. Aber die Szene hat schon in sich. Jo, kann man auf Netflix kicken, so wie eben auch die anderen Staffeln. Und unter anderem hat hier auch Ryan Murphy Productions agiert. Die kennst du wahrscheinlich vor allem, weil sie auch American Crime Story und American Horror Story oder NipTap produziert haben.
Also Ryan Murphy steckt so fast in jeder zweiten Netflix-Serie drin. Also verrückt, der macht eine Menge, ja. Inklusive hier Ratchet und wie es alles hieß.
Ja, voll. Ich glaube, richtig Kohle hat er dann mit Glee verdient.
Oh ja. Ja.
Du hast ja in einer gemeinsamen Folge, die gar nicht so lange her ist, mit mir zusammen American Horror Story da 1984 gebracht. Mhm. Episode 388. Das sind, glaube ich, auch schon erwähnt. Und mit ihm zusammen hat das Ganze eben auch Ian Brennan mit erfunden. Mhm. Was heißt erfunden? Umgesetzt als Serie hier für Netflix. Der hat auch Regie geführt für, ich weiß gar nicht, mindestens eine Folge. Ich glaube, zwei hat er gemacht hier in der Serie. Hat eben aber auch schon mit Ryan Murphy für Glee und auch The Watcher zusammengearbeitet.
Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Ich finde, man merkt irgendwie die Handschrift von Ryan Murphy in manchen Serien, weil auch wenn die total blutig und erwachsen sind, sind die manchmal ein bisschen zu glatt und zu lack und so, weißt du, zu gelackt.
Ja.
Und das habe ich so manchmal bei seinen Serien so, fällt mir das so rein, dass das nicht so dreckig ist wie Texas Chainsaw Massacre, dass du denkst, so stinkt alles, sondern irgendwie merkst, okay, es ist trotzdem irgendwie inszeniert.
Ja, voll. Das ist hier auch so. Die 80s-Mucke, Alter, das ist schon. Aber die ist halt auch ein bisschen, das ist so eine Mischung aus ein bisschen drüber, aber du hast halt nichts Düsteres so richtig, ja. Wenn sie die Eltern abknallen, dann wird es eigentlich eher persifliert. Du hörst halt auch dann eben viel 80s-Mucke, so diese, Alter, diese, weißt du, wenn die Männer mit höheren Stimmen singen und du hörst halt den Synthesizer im Hintergrund, das Gesäusel, so eine Mucke hast du halt hier sehr viel. Was aber eben zu den beiden Jungs halt passt und deren Lifestyle.
Voll,
Jo, so viel inhaltlich. Hab sonst nur Punkte mitgebracht. Willst du hören?
Ja, dann erzähl mal.
Ich habe jetzt bei IMDb einfach mal das Mittel der neun Folgen ausgerechnet, weil ich vermute, die IMDb-Durchschnittswertung berechnet sich aus allen bisher veröffentlichten Folgen, die da bewertet wurden. Ist bei 7,7 von 10. Bei Letterboxd ist die Staffel bei einer 3,3. Jetzt darfst du.
7,5.
Damit liegst du richtig.
Sehr gut. Ja gut, dann mache ich jetzt hier auch einen Übergang. Ich habe auch eine Serie. Und das ist auch nicht die erste Staffel.
Sehr gut.
Insofern mache ich jetzt einfach weiter. Und das ist auch eine Anthologieserie.
Okay.
Und das ist eine von den Serien oder von den Staffeln, die Lee dann einfach mal aussortiert hat, was er öfter mal macht, indem er irgendwelche Sachen guckt und dann die hinten einfach wegfallen. Und auch wenn mich seine Meinung interessiert hätte und auch wenn ich gewusst hätte, warum er die nicht so doll findet oder warum er die nicht rezensiert, es kommen ja dann auch immer wieder so Serien, die er dann bringt, die dann auch so lame sind oder so voll so, weißt du, so voll so unter den Erwartungen blieben oder wo er nicht so viel sagen kann, weil die halt unspektakulär sind. Da frage ich mich, warum fallen manche weg und andere wieder nicht? Also ich habe dann so richtig, habe ich das Muster nicht erkannt. Aber ich glaube, er hat mal gesagt, dass er das Muster auch nicht so richtig erkennt und dass ich recht habe, dass es manchmal auch ähnlich gewichtete Serien gibt, die nicht so gut wegkommen. Und diese Serie haben wir schon im Allgemeinen besprochen in einem Serienspecial, was wir mal gemacht haben, wo wir nur irgendwie Serien reingepackt haben. Und da haben wir über Fargo geredet. Aha. Über die Serie Fargo.
Okay.
Und da waren wir beide bei einer 10.
Ja.
Weil wir lieben die Fargo-Staffeln und die Fargo-Serie.
Okay, ja. Ah, die ist auch genial.
Die ist
der
mega.
Film, für mich ist ja auch der Film schon alleine genial. Der ist für mich auch ein 10-Punkte-Film.
Den Film finde ich ein bisschen überbewertet. Also ist für mich ein mega Film. Der ist gut. Ist für mich immer eine 8 gewesen.
Ja. Ah ja. Ja, schade.
War für die auch eine klare 10. Das hat er auch nicht nachvollziehen. Für dich auch eine 10 offensichtlich. Für mich war die Serie eine 10, der Film eine 8.
Mhm.
Aber es ist trotzdem natürlich ein guter Coen-Film. Aber ich bin bei anderen Coen-Filmen bin ich schon euphorischer. Und jede Staffel steht für sich, dreht sich aber so um den verschneiten Ort Fargo und die Geschichte darin, weil es scheint sich eine Menge Kriminelle auf jeden Fall in dieser Stadt rumzutummeln.
Ich kenne ja auch nur die ersten beiden Staffeln.
Du kennst nur die ersten beiden. Mhm. Dann bist du bei den 10-Punkte-Staffeln hängen geblieben, weil die dritte mit Ewan McGregor fand ich auch mega.
Okay.
Und die vierte kommt allgemein nicht so gut weg. Das siehst du an den Punkten, das siehst du an der allgemein, wie die so aufgefasst wird. Und Lee fand die auch nicht gut, aber ich mache das ja chronologisch und das ist die nächste, die jetzt angestanden ist. Und deswegen, auch da ist mittlerweile eine 5. Staffel raus. Aber ich rede so wie du gerade bei Monster, rede ich erstmal über die 4.
Sehr gut.
Ist ja alles hier nach der Reihenfolge.
Ja, richtig.
Ja, und Regisseur und Autor ist mal wieder Noah Hawley, der auch für die anderen Staffeln irgendwie zuständig war. Aber der hat auch schon für Legion und aktuell für Alien Earth hat er da irgendwie seine Finger im Spiel. Und dann werde ich dir mal erzählen, worum es geht. Hast du irgendeine Ahnung, Besetzung und so hast du mitbekommen oder gar nichts?
Nee, nicht mehr im Kopf.
Okay, ist schon ein bisschen ungewöhnlich, wie die hier aufgezogen ist. Es geht nach Kansas City und ganz am Anfang startet die Serie in den 20er Jahren, was schon mal interessant ist. Also es gibt einen Rückblick. Du hast jüdische Gangster, die irgendwie die Stadt kontrollieren. Dann übernimmt irgendwann kurz danach die irische Mafia die Stadt. Und irgendwann kommen dann die Italiener an die Macht. Der klassische italienische Mob. Und jetzt sind wir so um 1950 rum, wo halt diese Gangkriege schon irgendwie getobt haben, jahrzehntelang. Und die Schwarzen um den Gangchef Loy Cannon fordern halt die Italiener raus, die kriminellen Machenschaften zu übernehmen. Also es ist jetzt ein großer Fight zwischen zwischen der italienischen Mafia und den schwarzen Gangstern, die jetzt so nachrücken. Und das fängt damit an, als in Friedenszeiten die Söhne der Anführer getauscht werden. Das heißt, der schwarze kleine Junge von Cannon kommt dann zu den italienischen Mafiosi, die ihn dann praktisch irgendwie so irgendwie aufziehen, aber auch nicht so richtig zu denen gehört, weißt du, und so ein bisschen den auch auf Abstand halten, weißt du, weil er noch Verräter sein kann. Und der italienische Junge wächst bei den Schwarzen auf. Also so als Vertrauensbeweis gegenüber. Ist schon ganz geil. Und bei den Italienern gibt es auch ein Oberhaupt, nämlich Giusto Fada. Und Giusto Fada wird relativ früh in der Staffel zum Anführer, weil am Anfang wird sein Vater getötet, der vorher der Patriarch war. Und er rückt dann quasi nach als relativ junger und hitzköpfiger Typ. Und ein Ire ist dann auch noch irgendwie in dieser Gang. Der ist so ein bisschen so übrig geblieben von diesen irischen Gangstern von vorher. Der ist dann auch irgendwie bei den Italienern unterwegs.
Mhm.
Und die Fargo-Staffel, die 4., unterscheidet sich ein bisschen von den anderen. Und deswegen kam die auch nicht so gut weg.
Mhm.
Das ist jetzt keine Sache, warum die nicht so gut wegkam, aber wir haben eine schwarze Hauptfigur. Das gab es vorher bei Fargo nicht. Es gab selten diese Rückblicke weit in die Vergangenheit. Es gab zwar zwischendurch mal so ein bisschen so, weißt du, irgend so ein Back-Ding, weißt du, dass irgendwie die Vergangenheit ging. Aber grundsätzlich spielen ja die Fargo-Staffeln alle im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, weißt du. Das ist auf jeden Fall auch neu, dass man hier so ein, ich will jetzt nicht sagen Period Piece hat, aber zumindest spielt es in der Vergangenheit.
Mhm.
Und du merkst immer wieder diesen Fargo-Charakter durchbrechen. Du hast abgefahrene Tode. An einer Stelle stolpert hier einer von den Bad Guys und schießt sich halt in den Kopf, schießt sich halt das und du siehst das Gehirn rausquallen. Und der dabei war, sagt dann auch so, Alter, what the fuck? Steigt aus dem Auto und kann es nicht glauben so und sagt so, Alter, was? Weil er hat gerade jemanden eliminiert. Weißt du, der im Auto saß, geht halt rüber, eliminiert den und auf dem Rückweg zum Auto stolpert er und schießt sich in den Kopf, Alter. Das ist schon original Fargo. Du hast bestimmte Tode, die durch eine Tornado hier irgendwie verursacht werden. Aber es ist alles sehr kreativ. Du hast eine Schwarz-Weiß-Episode, die komplett in Schwarz-Weiß gehalten wird, weißt du, die ja auch einen ganz anderen Touch hat.
Was ich auch schon mal cool finden würde.
Voll geil, ja. Und du hast wieder mal einige denkwürdige Figuren. Meine Highlights. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Besetzung rein. Ben Whishaw spielt diesen abgefuckten irischen, dieses irische Überbleibsel, der noch bei den Italienern rumhängt, aber auch so total wortkarg ist und so nie lacht und der aber so ein bisschen so eine Mentorrolle von dem Kid übernimmt, von dem kleinen Schwarzen, weißt du, der irgendwie bei denen aufzieht und fühlt sich so ein bisschen für den verantwortlich, weil der von den Italienern halt nicht beachtet wird. Anderes großes Highlight schauspielerisch, Jesse Buckley spielt hier mit. Die kennst du natürlich aus Man und Co.
Logo.
Und Jesse Buckley spielt Oretta Mayflower. Die ist eine tödliche Krankenschwester, die auch mal gern irgendwie Leute mit einer Spritze umbringt oder so ein bisschen unauffällig für einen Tod sorgt, wo niemand nachvollziehen kann, dass das eben kein natürlicher Tod war. Und dann sammelt die so ein bisschen so halt so Andenken an die Toten und packt das zu Hause auf so einem Schrein und so. Sie ist richtig durchgeknallt. Und wie sie das spielt und der Charakter von ihr ist mega, weil die hat immer so richtig krass gefärbte, also immer so mies krass prägnanten Lippenstift drauf, so knallrot. Hat aber immer so eine blumige Sprache in ihrer Ausdrucksweise, weißt du? Also die benutzt halt Worte, die andere irgendwie nicht benutzen, weil sie sagt so, ja, der Wortschatz ist so groß, weißt du, in Amerika, so warum sollte man nicht das komplette Ding nutzen? Und hat auch so einen bestimmten Trippelgang, also die hat sich da, Jesse Buckley hat sich da so ein paar Manierismen angeeignet, die sind großartig. Dann haben wir noch Jackie Houston, den ich kenne aus Boardwalk Empire, als Cop, der so ein paar Ticks hat, der zum Beispiel auch immer die Tür dreimal aufmachen muss oder, weißt du, das Auto so, diesen Öffner vom Auto immer so drei, viermal hoch und runter, bevor er aussteigt und einsteigt. Und das für einen Cop natürlich auch nicht ideal, wenn es schnell gehen soll. Aber der spielt dann auch großartig. Und dann kleines Highlight, irgendwann kommt dann Timothy Olyphant dazu, als Daffy. Und Daffy ist sein Spitzname, weil er nämlich einen Sheriff spielt, der dazukommt und dann da rumschnüffelt. Daffy wird er genannt, weil er hört, was er will. Weil er nämlich auch mitbekommt, ob Leute ihn... Aber er hört, also manche Sachen interessieren ihn einfach nicht. Dann hört er nicht weg, wenn ein Cop jetzt irgendwie Sonderwünsche hat. Und er sagt, ja, interessiert mich nicht. Und das ist so, als wenn er ihn gerade nicht gehört hat. Aber bestimmte Sachen, wenn er dann beleidigt wird oder so weiter, irgendwo im Hintergrund von zwei Typen, bekommt er das durchaus mit. Das heißt, er hört, was er will. Und deswegen wird er Daffy genannt. Ist schon ganz geil. Coole Nebencharaktere wieder bei Fargo, wie man es gewohnt ist. Kleines Problem ist in dieser Staffel, dass ausgerechnet die Clan-Oberhäupter etwas unglücklich besetzt sind. Weil diesen jungen italienischen Boss, Giusto, der da nachrückt, der wird gespielt von Jason Schwartzman. Und Jason Schwartzman hat schon für die Coens auch gespielt und passt zwar gut in diese Welt rein. Ich finde es auch ganz interessant, weil der ist ja auch aus dem Coppola-Clan, dass der jetzt auch mal einen Paten spielen kann, quasi in einer Rolle. Aber das nimmst du ihm nicht ab, so diesen Italiener, weißt du, dass er Italienisch spricht so zwischendurch und dann aber auch darauf besteht, dass die Leute Englisch reden, weißt du, dass man sie versteht und so. Und das wirkt ein bisschen aufgesetzt und er wirkt auch so ein Typen mit einer kurzen Lunte, der komplett schnell irgendwie auf 180 ist.
Ja, stimmt schon.
Aber er wirkt trotzdem irgendwie wie eine Witzfigur und du nimmst ihm irgendwie diese Autorität nicht ab. Aber noch schlimmer ist tatsächlich der Anführer der Schwarzen, weil der ist für mich kein guter Schauspieler, ist Chris Rock.
Oh, Backe, Alter.
Und Chris Rock funktioniert als Nebencharakter in irgendeiner Comedy oder bei hier, wie heißt der Film mit Kevin James, wo die und hier Adam Sandler, hier Kindsköpfe und so, weißt du? Von mir aus, pack ihn in so einen Film. Aber hier als Clan-Oberhaupt von dieser schwarzen Gang, weiß nicht, Digga. Also ist ein bisschen komisch. Wenn ich noch nicht mag, ist Salvatore Esposito. Der für mich großartig und hat für mich Seriengeschichte geschrieben, weil ich Gomorra gesehen habe, über 60 Folgen. Und er spielt Jenny Savastano, diesen jungen, von dem Oberpaten halt der Sohn, der irgendwie nachwächst und dann selber krimineller wird, passt mega rein. Und der spielt ja den italienischen Bruder von Jason Schwartzman, der dann aus Italien dazukommt. Und das ist auf jeden Fall der brutalste von denen und blutigste. Und der will halt alle umbringen und will halt immer Blut sehen. Und hat halt so eine weit aufgerissenen Augen und rastet halt immer voll schnell aus, wenn irgendwo Kack am Dampfen ist, will er sofort die Leute töten. Und die Rolle ist auch ein bisschen drüber, muss man mal sagen. Und ich bin bei den Leuten oder bei der allgemeinen Meinung, wenn es darum geht, die vierte Staffel ist definitiv die schwächste und kackt ab bei den anderen drei Staffeln. Und das ist nicht die 10, die ersten beiden Staffeln hat. Aber ich muss trotzdem ein bisschen gegensteuern. Auch die vierte Staffel ist trotzdem gutes Serienfutter für Fans. Und die macht ein paar Sachen anders. Aber es ist trotzdem auch eine coole Serie. Also Fargo selbst ist ja bei Top-Rated Serien, gibt es ja auch eine Liste, ist immer noch auf Platz 49. Und kommt nicht ganz ran an die Highlights der ersten zwei Staffeln und auch die dritte mit Ewan McGregor fand ich schon gut. fanden auch nicht mehr alle toll. Aber es ist trotzdem, die vierte Staffel ist trotzdem sehr sehenswert und ist für mich sehr kurzweilig. Hat viele Charaktere, die halt geil sind, also blutig. Und du hast so Jesse Buckley und Ben Whishaw und Jack Huston und Timothy Olyphant. Und du hast echt eine Menge Schauwerte. Du hast eine Menge Gewalt. Du hast vielleicht nicht diesen, also doch schon, der schimmert schon durch, dieser Humor. Aber sie ist ein bisschen ernster und düsterer vielleicht als die anderen Staffeln. Die waren insgesamt, glaube ich, einen Tick witziger, die Begebenheiten. Aber du hast trotzdem hier auch Bad Guys, du hast wieder kriminelle Machenschaften. Also es kommt nichts an Billy Bob Thornton in der ersten Staffel ran, ohne Frage. Aber das ist für mich Seriengeschichte, das ist für mich grandios, Alter.
Ja, das war ja auch den schwarzen Humor aufgegriffen vom Film.
Alter, kannst du dich noch erinnern an die Szene, wo dieser Cop, dieser Verkehrspolizist, ihn anhält und Billy Bob Thornton sitzt in diesem Auto und redet nur mit ihm und schafft es, dass er wieder zurück auf sein Motorrad steigt und wieder wegfährt.
Ja, ja.
Das ist für mich so legendär, dass er mit seiner Bedrohlichkeit und seiner Ausstrahlung und seinen Worten, ohne eine Knarre zu ziehen, einfach diesen Cop dazu bringt, wieder abzukehren, weißt du, und seinen Job nicht zu machen, sondern zu sagen, Alter, okay, ich glaube, ich bin in Gefahr, so, weißt du, ohne irgendwas zu sagen in dieser Hinsicht. Sondern er merkt irgendwie, okay, irgendwie ist das fishy, so, weißt du, ich glaube, das ist keine coole Idee, den anzuhalten. Also mega Rolle. Aber auch hier, wie gesagt, die genannten von mir, großartig. Also ist schon auch wieder eine gute Staffel von Fargo. Bin gespannt auf die fünfte, da sind ja so Leute wie Juno Temple und so dabei. Weiß gar nicht, ob Lee die schon gesehen hat. Aber ist auch eine Empfehlung. Ist eine Hammer-Serie, Alter. Kann man jede Staffel gucken. Ist echt gut. Also wenn ihr jetzt natürlich den Maßstab irgendwie in Staffel 1 und 2 setzt, dann werdet ihr enttäuscht sein. Aber wenn man die jetzt so für sich betrachtet, ist es eine Anthologieserie, dann hat man die auch seinen Spaß. Also die geht schon klar. Ja. Aber nur mal im direkten Vergleich. Also ich bringe jetzt mal die Punkte. Die Folgen, das sind 11 Episoden, die gehen so zwischen 45 und 60 Minuten. Ist von 2020, ist auch schon lange her, Alter. So lange habe ich die schon auf der Watchliste. Und ich habe jetzt mal von den einzelnen Folgen bei IMDb habe ich jetzt mal die schwächste genommen. Die hat 7,1, die beste hat 7,8. Mhm. Das geht alles klar. Bei Metacritic hat die einen Score von 68. Aber jetzt siehst du mal den Unterschied. Metacritic, Staffel 1, 85. Mhm. Staffel 2, 96. Mhm. Staffel 3, 89. Und Staffel 4 hat... ich habe Staffel 4 nicht aufgeschrieben. Ich bescheuere.
Deutlichen Abschwung.
Selbst Staffel 5 hat 80 und Staffel 4 hatte, glaube ich, 60 oder so. Also selbst die fünfte ist noch mit einer 80 irgendwie 20 Punkte besser als die vierte. Also die kommt allgemein nicht gut weg, was die Kritiken angeht. Krass, dass ich mir da nicht rausgeschrieben habe. Ich einfach die vierte übersehen. Egal. Ja, jetzt darfst du meine Punkte raten. Fargo,
genau,
Staffel
68 habe ich jetzt hier 68. schnell recherchiert.
Ja, siehst du, zwischen 68 und 96, 89, 85 und dann kommt, ach ja, da steht es ja bei Metacritic. Logisch, ich Idiot. Habe ich ja vorgelesen. Also die 68 sticht natürlich komplett irgendwie negativ raus.
Ja, ich glaube, ich würde mir auch schwer tun, dann mit sowas wie Chris Rock, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Verhältnis ist, aber du hast ja auch so viele andere Charaktere mit ihren Schrulligkeiten erwähnt, die wahrscheinlich das auch irgendwie ausgleichen. Deswegen hoffe ich, dass dann die drei Schauspieler, die aus deiner Sicht nicht ganz so perfekt oder teilweise fehlbesetzt sind, nicht zu mehr als einem Punktabzug geführt haben, weshalb du bei 9 Punkten gelandet bist.
Ach, du dachtest, es wäre sonst eine 10.
Naja, wie die anderen beiden Staffeln, dachte ich.
Nee, ich habe schon eingeräumt, dass sie ein bisschen schwächer ist als die anderen Serien. Das ist hier eine 8.
Okay.
Also wirklich eine gute 8.
Naja, gut.
Und wie du meinst, also du hast richtig eingeleitet, weil trotz irgendwie dieser Abstriche hatte ich noch durch die Nebenfigur natürlich genug Spaß, hier durchzukommen. Und auch wenn ich Chris Rock und hier Jason Schwartzman fehlbesetzt finde, ändert das nichts daran, dass das trotzdem eine geile Serie ist. Aber die ist nicht bei 10 wie die 1 und 2, sondern das habe ich dir versucht zu erklären, sollte, die kackt ein bisschen ab.
Okay.
Aber ist immer noch sehenswert, also ist definitiv eine gute 8.
8 Punkte klingt positiv.
Dann haben wir jetzt zum ersten Mal einen Minuspunkt, wenn du 9 gesagt hast, aber das ist ja noch alles im Rahmen.
Apropos Rahmen.
Aha.
In dem,
kommt jetzt was Asiatisches?
Nee, überhaupt gar nicht.
Das wäre ein guter Übergang, wenn du jetzt irgendwas aus dem asiatischen Raum bringen würdest, nachdem ich Ramen gesagt habe.
Der Übergang wäre auch richtig scheiße. Ich streiche mal Ramen. Ich habe wirklich was ganz anderes. Obwohl ich...
Aber fällt es denn in deinen Rahmen?
Mein zweites Projekt im Jahr 2024 war, waren wir ja wirklich ja eher in den Jahrzehnten 80er, 90er. Mhm. Und jetzt springen wir hiermit aber wirklich in die Neuzeit. Ich habe nämlich nochmal ein Projekt aus dem Jahr 2024 mitgebracht. Ein Film von einer Regisseurin, von der ich auch einiges halte. Andrea Arnold. Ist dir ein Begriff?
Nee.
Die kannst Sollte du wahrscheinlich sie? Kennen, weil du genau, weil du Fishtank nicht gesehen hast, habe ich mir aufgeschrieben. Die hat Fishtank gemacht aus dem Jahr 2009. Du hast dem Film nämlich auch 7,5 Punkte vergeben,
ja,
in der Supporter-Episode 118.
Also ist die Britin rezensiert. Wahrscheinlich da.
Genau, sie hat aber auch American Honey gedreht, 2016. Okay. Den, also ich kenne Fishtank, mochte den auch. Hm. Also ich glaube, ich bin in einer ähnlichen Range wie du. Hatte American Honey gesehen, ohne zu wissen, dass es dieselbe Regisseurin ist. Mit denen konnte ich auch was anfangen. Hier mit Shia, hast du den mal gesehen?
Ja, den habe ich gesehen. Den haben wir, glaube ich, bei Wir quatschen über Filme bei Hakan und Alessandro besprochen.
Ah, okay.
Da war Lee ein bisschen versöhnlicher als ich. Den fand ich ein bisschen öde.
Okay. Und sie hat 7 Folgen der zweiten Staffel von Big Little Lies gemacht.
Okay.
Wo ich jetzt im Zuge der Recherche gesehen habe, dass ja dann auch noch abgeschlossen wird mit der dritten Staffel, die
ja,
nächstes Jahr zu sehen sein wird.
Mhm, richtig.
Mich auf jeden Fall gefreut. Die hat hier, das ist ihr neuester Film, auch wieder so eher ein kleineres Ding. Independent trifft es nicht ganz, weil hier auch BBC-Film mitproduziert hat. Und ich meine, die hat sich schon einen Namen gemacht, aber storytechnisch. Da ist sie sich treu geblieben und erzählt halt immer wieder auch so eine Außenseiter-Story. Weil wir hier nämlich...
Wie hieß der?
Der Film?
Ja.
Stimmt, ich habe den noch gar nicht genannt.
Du hast den Titel nicht genannt.
Ja, Bird.
Ach, Bird heißt der, okay.
Ja.
Weil du leitest jetzt schon eine Story über, dachte ich so, hast du schon den Titel gesagt?
Ja. Ich wäre wahrscheinlich drauf gekommen, weil so steigt der Film eigentlich auch ein. Ja. Wir folgen weitestgehend der 12-jährigen Bailey, die nämlich am Anfang des Films mit ihrem Handy ein Video von einem freien Vogel macht, der die ist bei so einem typischen, kennst du wahrscheinlich aus diversen britischen Serien oder Filmen, wenn du halt immer diesen Übergang hast für Spaziergänger von der einen Straßenseite über die stärker befahrene Straße zur anderen und das dann halt so mit dem Käfig eingezäunt ist, damit man halt sicher über die andere Seite zur anderen Seite
kommt. Klar.
Und da nimmst du halt einfach, ja, das ist verbildlich natürlich, wie sehr sie sich anscheinend im Gefängnis fühlt.
Symbolik.
Sie nimmt da einen freien Vogel aufnimmt. So steigt der Film ein. Und sie sieht sich da auch vielleicht als Bird, weil sie schon in krassen Verhältnissen wohnt. Das Ganze spielt in Gravesburg. Jetzt muss ich mal schnell nachschlagen, nicht, dass ich irgendeinen Scheiß erzähle. Gravesend, so heißt nämlich der Ort. Gravesend ist eine Hafenstadt im Norden von der Grafschaft Kent. Das liegt alles unweit von London, aber wir sehen halt, ey, das ist alles ein bisschen beschaulicher, zieht sich ein bisschen mehr. Aber ey, das soll nicht heißen, dass es auch da beschissene Ghetto-Gegenden gibt mit Jugend, die auch einfach ein bisschen drüber ist. Und auch sie in Verhältnissen lebt, was man seinen eigenen Kindern vielleicht auch nicht unbedingt wünschen würde, weil sie wohnt mit ihrem Vater Buck zusammen, der sie zwar liebt, bekommt man mit, aber ihr halt auch nicht jetzt sonderlich viel bieten kann, weil die wohnen nämlich in so einem besetzten Haus einfach, wo halt ja, viele kaputte Leute leben und ihr Vater nämlich auch so sein Leben halbwegs gerade wieder auf die Kette bekommt. Und da komme ich jetzt gleich schon auch zu einem meiner Kritikpunkte an dem Film, gespielt wird vom großartigen Barry Keoghan. Ich mag den echt, aber und vom Jahrgang her würde es auch hinhauen, dass er der Vater von dieser 12-Jährigen sein könnte.
Okay.
Aber ey, und er ist halt zugehackt mit Tätowierung ohne Ende. Man sieht ihn halt oft oberkörperfrei und so weiter, weil er ist halt.
Na gut, aber gerade so ein Engler kann auch mit 14 der Vater werden.
Ja, also. Voll. Ja. Aber für mich wirkt er halt, und wahrscheinlich bin ich da auch einfach ein bisschen zu alt, glaube ich. Er wirkt halt für mich immer noch ein bisschen kindlich.
Okay.
Vielleicht, weil ich auch
wahrscheinlich, weil du kennst aus den Filmen, wo er halt angefangen hat.
Ja, also natürlich.
Bei Killing of a Sacred Deer,
klar,
wo er selber
klar,
ein kleiner Junge war.
Absolut. Mhm. Aber ich finde halt, er hat ja noch ein bisschen jung gehaltenes Gesicht. Also da habe ich mich einfach schwerer, das ist aber auch ein Jammern auf leicht höherem Niveau, schwer damit getan. Das zieht sich jetzt aber nicht von Anfang bis Ende krass durch. Ich feiere Barry Keoghan auch in seinen Rollen, wo ich ihn halt vorher kannte. War ja Oscar nominiert für Supporting Role in The Banshees of Inisherin. Man kennt ihn aus Chernobyl, der Miniserie, Green Knight, Eternals, gut, den habe ich noch nicht gesehen, aber The Batman oder Saltburn, also alles ja, Filme, also
Batman
Projekte,
als Referenz
Alter.
Zu nennen.
Ja, gut.
Das war jetzt, der, ein bisschen albern.
Ich meine, so eine krasse Filmografie.
Ihr kennt das Gesicht aus The Batman.
Die, ich meine, ich glaube, der hat 42 Einträge bei IMDb. Ist jetzt nicht so die Riesenwelt. Er ist jetzt 33 Jahre alt.
Schon für das Alter nicht
aber
schlecht,
ja. Die Sachen, die da halt gelistet sind, das sind schon, da sind schon ein paar Bretter dabei für
ja,
mich.
Ja, das stimmt. Ja.
Und wie gesagt, ich gucke den echt gerne. Und er spielt halt den Vater, der die beiden Kinder, sie hat nämlich noch einen älteren Bruder, der auch ziemlich drüber ist, die er versucht halt großzuziehen in dieser Ghetto-Gegend. Mhm. Und er sammelt sie halt dann ein mit irgendeinem Elektroroller und hat halt so eine Plastiktüte in der Hand. Da ist Kröte drin. Ja, ein bisschen Wasser. Und er feiert es halt extrem, weil
Eine lebendige Kröte.
Mhm. Weil er jetzt nämlich da in seiner Gegend jetzt die Kohle verdienen will, weil die Kröten wie so ein Schleim absorbiert, der die Leute high macht. Ja, also der dopeste Shit aus Mexiko oder irgendwelchen anderen Drogenländern.
Okay, also lass mich zusammenfassen, er will mit der Kröte Kröten machen, ja?
Ganz genau so ist es.
Okay.
Und man sieht halt, ja, er freut sich sehr über die Tochter, aber ist halt auch sehr in seinem Hustle irgendwie verstrickt. Und fahr nach Hause, da gibt's halt eine neue Stiefmutter. Bailey erfährt dann eben auch da, dass ihr Vater nämlich am Samstag schon heiraten will, die auch nochmal Kinder anschleppt und sie ist halt überhaupt nicht angetan davon. Mhm. Und ja, eben mit 12, ja, man merkt halt, Pubertät geht los, sie selber weiß auch nicht, das sehen wir halt immer wieder dann auch im Film, wie sie ihre Identität findet, aber auch eben körperliche und sexuelle Identität. Mhm. Ja, sie rasiert sich dann halt ihre man sieht, ihr Halb, also es ist ein Halbbruder, den sie ja da hat, sind offensichtlich von zwei verschiedenen Müttern, weil sie eben halb schwarz ist und rasiert sich dann halt auch die Haare kurz wie so ein Junge und will halt auch dann mit der Gang von ihrem Halbbruder am Start sein, die nämlich dann den Plan schmieden, einen Typen zu besuchen und zu bedrohen, der nämlich angeblich einen der Cousins aus diesem Umfeld irgendwie so pädophil angemacht haben soll und das sich da halt wahnsinnig aufschaukelt. Ihr Bruder hat es ihr aber verbietet und sie dann doch irgendwie heimlich mitschleicht mit ihrem Handy, das dann irgendwie auch aufnimmt, die Szenerie. Also die machen den halt schon echt ziemlich platt, obwohl die meisten halt, die da beteiligt sind, auch nicht wissen, was da wirklich irgendwie Phase war. Das erfahren wir ja auch nicht. Aber es zeigt halt die ganze Situation auf. Ja, von dem Struggle und Hustle, den sie da familiär und ihrem Umfeld erleben darf. Mhm. Und dadurch, dass bei dieser Aktion, wo eben dieser erwachsene Typ, den sie da halt in seinem Familienhaus, ja, der hat Kinder, die Frau ist eigentlich am Start. Polizei rauscht halt irgendwie dann natürlich auch an. Flüchtet sie aus dieser ganzen Szenerie. Und dadurch, dass es halt auch alles so ein bisschen ländlicher ist, ist sie halt da schnell dann eben auch raus aus diesem Kaff und auf dem großen Feld. Abenddämmerung bricht halt ein und sie pennt dann da draußen. Und am nächsten Morgen, wo sie aufwacht, kommt ihr halt so ein Typ entgegen. Und weil sie halt sehr getriggert ist, ja, jeder Typ ist halt, kann komisch sein. Mhm. Da gab es jetzt gerade frisch die pädophilen Geschichte sozusagen. Nimmt sie Bird. Erstmal sehr skeptisch war und zückt auch sofort ihr Handy und nimmt halt ein Video so als Selbstschutz auf, ja, damit ihr auch nichts nahe kommt. Und Bird wird nämlich hier gespielt von Franz Rogowski, dem deutschen Schauspieler.
Ach.
Kennst du auch, sehr
ja,
schön.
Hm. In den Gängen und so.
Genau.
Lee nennt ihn immer den deutschen Joaquin Phoenix, sagt er mal.
Ey, voll. Ja, wegen der Hasenschatte
auch,
wahrscheinlich.
Ja, auch, ja. Ja, aber auch so der Typ.
Aber stimmt sowas. Schon, Alter, der spielt hier auch so ein bisschen durchgeknallteren Typen, ja. Weshalb sie ja auch extrem skeptisch ist, weil er kommt an, er trägt halt so einen Rock, so einen gebrauchten, komischen Pulli und wirkt halt auch echt ein bisschen strange, Alter.
Okay.
Und sie nimmt dann halt auf, will ihn erstmal auf Abstand halten und er versucht ihr aber halt zu zeigen, so von ihm geht überhaupt keine Bedrohung aus, tänzelt dann halt so vor der Kamera rum, freut sich voll über die Natur, über die Sonne, die gerade aufgeht und sagt, ey, wow, sieh doch mal den Sonnenaufgang. Und sie checkt dann so, okay, irgendwie, der Typ hat zwar einen Knall, aber von dem hier gibt es keine Bedrohung aus. Mhm. Und in dem Zuge fragt er halt nach einer bestimmten Gegend. Er zeigt ihr halt ein Bild mit so einem Wohnkomplex und sie zeigt ihm halt, ja, das ist hier. Und wir erfahren dann halt, und darum geht es dann eben auch inhaltlich, dass er nämlich aus der Gegend kam und wissen möchte, wer eigentlich seine Eltern waren. So, er ist ohne leibliche Eltern aufgewachsen. Und dadurch, dass sie aber halt auch in dieser Identitätsfindung ist und er eben auch einfach das auslebt, wie er Bock hat und sich einfach auch so gibt, wie er sein will, fühlst du dich da halt auch einfach freundschaftlich oder interessiert zu ihm hingezogen. Und da folgen wir dem Film natürlich. Ja, immer mit diesem Familienhassel. Das bricht dann eben auch in krassen Situationen manchmal aus, auch vor allem mit dem Bruder und den Leuten. Mhm. Ihr Vater mit der Top-Story und der Kröte, das siehst du natürlich immer mal wieder. Und das sind halt viel diese Alltagssituationen.
Aber ist schon ein bisschen Fishtank, oder? So am Rande der Gesellschaft, total. Weißt du, ein bisschen am Hasseln und total. So und dann so Familienstories, Geflechte untereinander.
Total. Ich glaube, das ist so auch ein typisches Thema von Andrea Arnold, die das halt aufzeigen will. Ja. Und sowas finde ich dann cool. Damit kann ich auch was anfangen. Dass eben nicht die hochglanzgelackten Sachen immer dann siehst, sondern sie auch vielleicht nochmal zum dritten Mal irgendwie eine bestimmte Story in so einer Gegend zeigt. Mhm. Hat auch das Drehbuch geschrieben. Fand irgendwie auch die Kamera ziemlich cool in bestimmten Situationen. Hab dann auch nachgeschlagen, dass Robbie Ryan Kamera geführt hatte. Da hatte sie mit ihm halt auch schon die Erfahrung bei American Honey gemacht. Und da war auch wieder, der war für einen Oscar nominiert, für The Favorite. Und hatte auch vor nicht allzu langer Zeit die Kamera für Poor Things gemacht. Also scheint auch in Hollywood angekommen zu sein.
Klingt so.
Ja. Jasmine Jobson spielt hier eine Peyton. Die hatte ich zuletzt in Mobland gesehen. Scheint auch so eine aufstrebende Schauspielerin aus UK zu sein. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan mit Barry Keoghan als Vaterfigur hier in dem Film, der...
Aber er ist nur eine Nebenfigur, also ist jetzt
nicht
im Zentrum. Aber Rogowski und so fand sie gut.
Die mag ich prinzipiell, ja. Mhm. Und die Nikia Adams, die spielt Bailey, die hat davor nichts gemacht, das ist ihr erster Film. Okay. Danach hat sie noch in einem Musikvideo mitgespielt. Fountains DC, die haben irgendwie Bug, was nämlich auch Andrea Arnold gedreht hatte. Wahrscheinlich gab es da einfach irgendwie einen Deal. Er hat nämlich auch Szenen dann aus dem Musikvideo mit hierfür verwurstelt. Mhm. Ansonsten bin ich schon gespannt. Jetzt echt ganz cool gespielt. Ich fand die Mucke wahnsinnig anstrengend.
Mhm. Der Score jetzt, oder?
Du hörst halt echt viel so Brit Rap, Dubstep und so weiter. Und das ist halt null mein Ding, Alter.
Okay.
Der wurde halt so versucht.
Grime oder was?
Das, ja, genau,
magst
Alter.
Du nicht, ja?
Das passt natürlich so wahrscheinlich für die Juniors da und natürlich.
Aber von Atlanta natürlich weit entfernt, ja.
Voll, Alter. Ja, das ist dann halt so ein persönliches Empfinden. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich gibt es eine Menge, die was damit anfangen können. Boah, ich krieg irgendwie echt einen Hals, wenn ich so eine Mucke höre, Alter.
Dave nur so.
The Fog. Genau. Und mir war halt ein bisschen zu lang. Der geht 119 Minuten. Mhm. Ah, hättest du wirklich ein bisschen runterkürzen können. Ja. Naja, weil so eine riesen komplexe Story ist das hier natürlich auch nicht.
Aber es ist unterm Strich so Coming of Age, kann man sagen, oder?
Ja, total. Coming of Age und vor allem halt so das Finden von Identität.
Bisschen
sexueller oder eben körperlicher Natur.
Okay.
Und das macht sie schon ziemlich cool. Also auf die kann man weiter gespannt sein, denke ich. Mhm. Aber wirklich ein kleiner Film, ja. Ich habe nicht rausgefunden, wie viel der an Budget hatte. Dafür ist aber auch Andrea Arnold bekannt, dass sie eher so kleinere Dinger macht am Rande der Gesellschaft. Mhm. Hat an den Kinokassen nur knapp 2 Millionen Dollar eingespielt. Aber hier BBC-Film Arte hat mitproduziert. Also das, ja, Gelder aus irgendwelchen Filmfonds abgegriffen. So eine typische Koproduktion. Neben UK auch irgendwie Amiland am Start gewesen, aber Frankreich und Deutschland. Mhm. Ja, wahrscheinlich über Arte. Jo, also kann man sich auf jeden Fall inhaltlich ankicken und wenn man an der Regisseurin interessiert ist und mit anderen Sachen von ihr was anfangen kann. Ach, die hat übrigens ja mal einen Oscar gewonnen, 2005, für einen Kurzfilm, Live-Action-Oscar.
Okay.
Vespen, ja. Die muss ich mir jetzt auch noch der Vollständigkeit halber angucken.
Wenn du die Filmografie vollkriegst, dann.
Jo, das Ganze kann man auf Apple Plus TV sich reinziehen.
Ach, ja, und nicht zu verwechseln natürlich mit Bird, der Jazz, des Jazzfilms.
Ja, ja.
Clint Eastwood, das ist ein anderer Film,
von,
der heißt
von Clint Eastwood, genau, ja, ja, stimmt.
Über
stimmt,
Charlie Parker.
Spielt, ja, genau, stimmt. Was ich interessant fand, Barry Keoghan hat die Rolle oder eine Rolle für Gladiator 2 irgendwie angeblich abgelehnt, um hier mitzuspielen.
Mhm.
Jo, der Film hat eine BAFTA-Nominierung bekommen als Best Outstanding British Film of the Year. Gewonnen hat Conclave.
Ah ja.
Jetzt nicht irgendwie gegen irgendwas Kleineres abgekackt, sondern jo, kann man schon irgendwie nachvollziehen, dass der das Rennen dann gemacht hatte.
Mhm.
Mehr habe ich erstmal nicht.
Punkte hast du bestimmt noch.
Genau. IMDb, 7, Metascore von 74, Letterboxd 3,7.
Das sind viele 7s, deswegen sage ich eine 7.
Ja, Punktlandung, mein
hey.
Lieber.
Mit anderen Worten, ich kann nicht mehr verlieren.
Nicht schlecht.
Ich kann nicht mehr verlieren, ich habe einen Punkt geholt. Sehr gut, du erklärst wunderbar.
Ha.
Kompliment.
Danke.
Ja, auch hier wieder hätte ich einen Übergang. Ich habe nämlich einen sehr neuen Film. Also, nachdem wir jetzt wirklich tschiki-tschiki perfekte Übergänge hingelegt haben, komme ich jetzt mit was Neuem. Ich war nämlich mit Nora im Kino.
Ja, geil.
Wir feiern Isas Geburtstag immer ohne Isa und retuschieren sie dann beim Essen mit ein und waren dann spontan im Kino, haben dann geguckt, was wir uns ansehen können. Und dann habe ich Caught Stealing geguckt von Darren Aronofsky, den neuen Film.
Hammer, Alter.
Nora hat mir dann, ich meinte so, hast du Bock auf Caught Stealing und so? Sie so, ja, ja, auf jeden Fall, lass Kino gehen und so. Und im Kino hat die mir dann gesagt, dass sie den schon gesehen hat.
Ach.
Also die war eine Woche vorher, oder? Den Film gesehen hat und fand ihn so gut, dass sie gesagt hat, ja, cool, ist doch egal, Alter. Ich gucke den jetzt cool. Nochmal, ich mochte den. Und deswegen waren das schon vor dem Film die Ansprüche eigentlich hoch bei mir, weil sie gesagt hat, sie guckt den nochmal, weil der ist richtig gut, meinte sie so. Und auch noch eine Premiere, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es eine Premiere ist, aber das war auch lustig, weil wir haben gestern eine Support-Episode aufgenommen und Lee wollte den gerade rezensieren.
Ist sehr lustig, Mann.
Und ich meinte, ach du Scheiße, du kommst jetzt nicht mit dem Film, den ich morgen mit Dave und so. Und der wusste dann auch gleich, welchen Film ich meine. Ich so, doch, ich wollte jetzt gerade über Caught Stealing reden. Und er konnte dann wieder natürlich eine Alternative, so wie Lee ne, ja, immer cool, aus dem Ärmel schüttelt, cool. Hat er ja irgendwie 1000 Sachen, die er noch spontan bringen kann. Und dann hat er auf Caught Stealing verzichtet, damit ich den heute mit dir in dieser Episode besprechen
ja,
kann.
Ja, cool, Alter.
Danke nochmal an die Adresse. Und meine Frage ist, hast du ihn gesehen?
Nee, noch nicht.
Hast du nicht gesehen?
Leider nicht, obwohl ich ja großer Darren Aronofsky-Fan bin.
Ja, damit musst du dich hier komplett lösen von der,
okay.
Von der Einstellung.
Ja, weil, ich meine, der hat ja auch unterschiedliches Zeug gemacht.
Ich habe aber, glaube ich, du weißt, wie viele Filme ich gesehen habe. Ja. Ich näher mich der 6000 und es gibt selten, wie hier, einen Film, der so fernab ist von dem Regisseur oder von seinen Werken und allgemein, was ich erwartet hätte von einem Darren Aronofsky-Film, wie hier, was dem Film einerseits zugutekommt, aber andererseits auch ein bisschen den Strick dreht. Weil wenn du natürlich mit Erwartungen reingehst, dass du hier so deepen Scheiß kriegst, wie bei The Fountain oder Requiem for a Dream oder Mother oder mein Lieblingsfilm von ihm, Black Swan, weit entfernt. Der macht hier was ganz anderes.
Ich fand ja Pi, sein Debüt ja schon auch großartig. Ja,
fand ich nicht so geil. Hab ich ja erst mal gesehen in diesem Jahr. Aber die Filme haben ja alle irgendwie eine Linie.
Ja,
so von wegen
klar.
Ist ja alles.
Ja, sogar Noah. Ja,
sogar
der
Noah,
hat auch Aspekte.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist alles weit entfernt von kommerziell. Und wenn du das erwartest, könnte es hier Underwhelmed sein. Weil der hat hier was ganz anderes hingelegt. Das Drehbuch stammt von Charlie Houston. Das ist auch der Autor der Vorlage der ganzen Buchreihe. Also war wohl eine Buchreihe, die sich um die Storys da gedreht haben. Der hat auch die Vorlagen für TV-Serien, wie zum Beispiel Gotham und Powers und so, hat er die Bücher geschrieben. Und das ist ganz interessant. So. Hier befinden wir uns in den 90er Jahren, was auch ein interessantes Setting ist. Und wir sind in New York City. Es ist ein absoluter New York-Film, also der riecht auch New York aus jeder Pore.
Er selber ist ja, glaube ich, auch New Yorker, oder?
Er ist, glaube ich, auch New Yorker, ja. Definitiv. Insofern erzählt er mal hier was von zu Hause. Und Hank, der Hauptcharakter, war mal ein aufstrebender Baseballstar, hatte dann allerdings einen Autounfall. Und das zerschlug seine Karriere, das zerschlug seinen Körper. und sein bester Kumpel kam um, der neben ihm im Auto saß. Er wiederum verletzte sich, muss seine Karriere dann an den Nagel hängen und jetzt arbeitet er in so einer abgefuckten Bar und machte sein Hobby, das Saufen, zum Beruf sozusagen. Und der Nachbar seiner Wohnung, der wohnt in so einer New Yorker typischen Wohnung, halt so auf dem Flur sind noch so 3-4 andere Türen, weißt du, in die anderen Wohnungen. Und der eine Nachbar von ihm ist halt so ein lauter Punk mit offensichtlich britischem Akzent namens Bob. Bud heißt er, nicht Bob, sondern Bud. Und Bud hält ihn dann irgendwann auf, klopft an seine Tür und sagt so, Digga, ich muss nach London, mein Vater ist irgendwie gestorben oder liegt im Sterben, glaube ich, und ich muss mich da um die Sachen kümmern und Hank soll sich um seine Katze kümmern. Gibt ihm den Wohnungsschlüssel von seiner Bude, sagt so, hier ist das Futter und fütter mal bitte meine Katze, bis ich zurückkomme. Kurz Zeit darauf tauchen 2 russische Typen auf, die offensichtlich ziemlich aggro drauf sind und nach dem Punker Bud fragen und das endet damit, dass Hank zusammengeschlagen wird von den beiden. Und irgendwann findet Hank auch heraus, was sie suchen oder warum er zusammengeschlagen wird, weil er findet raus beim Reinigen von dem Katzenklo, dass da so ein Fake-Scheißhaufen drin ist. Weißt du, so wie beim Scherzartikelladen. So ein Scheißhaufen, der aber nicht echt ist.
Okay.
Und in diesem Scheißhaufen, in diesem Gummischeißhaufen, steckt ein Schlüssel auf der Unterseite. Mhm. Und dieser Schlüssel ist der eigentlich völlig egale MacGuffin, weil das ist völlig wurscht, aber alle wollen natürlich diesen Schlüssel in diesem Film haben. Und das bringt auch Hank und seine Freundin Yvonne, mit der er so anbandelt, und alle um ihn rum, halt auch seine Mutter, mit der er mal telefoniert, in Gefahr. Weil nämlich nicht nur die beiden Gangster, die da vor Ort waren, sondern auch korrupte Cops und ein jüdisches Killerpärchen sind hinterher und wollen diesen Schlüssel haben. Und die heißen Lipa und Schmulli, diese beiden Juden. Und das sind tatsächlich so, weißt du, so mit in jüdischer Tracht mit dem Hut und den Löckchen und dem Bart und so.
So, wenn man die Pi auch schon gesehen hat.
Ja, genau, wie du sie da vorstellst. Und die sind da hinter diesem Schlüssel her. Doch irgendwann gibt es mal einen Filmriss, wo Hank sich so die Kante gibt und diesen Schlüssel angeblich irgendwie seinem Kumpel, dem die Bar gehört, da irgendwie gibt, der aber davon nichts weiß, als er ihn fragt, so, wo ist der Schlüssel, weil die Bad Guys und die Polizei rückt ihn auf die Pelle, er will den Schlüssel rausgeben, kann sich aber in dieser Suffnacht nicht erinnern, was er mit dem Schlüssel letztendlich unterm Strich gemacht hat. Und das sorgt für die ein oder andere Entwicklung. Und jetzt kommen wir zur Besetzung, Alter. Mhm. Hank wird gespielt von Austin Butler. Der ist ja gerade ziemlicher Hotshot und ist ja so ziemlich in allem, was es gibt. Der Barbesitzer wird gespielt von Griffin Dunne. Den kennen wir natürlich auch, die Zeit nach Mitternacht und wo der überall mitspielt. Dann spielt noch mit. Wieder ein Bronson. Action Bronson spielt mit, den du ja kennst als Rapper. Die Freundin von ihm wird gespielt von Zoe Kravitz. Matt Smith spielt diesen Punk, diesen britischen Punk. Den haben wir auch bei Last Night, of Soho, Last Night in Soho gehabt. Aber Alter, der hat eine Range, weil der spielt ja Prinz Philip in The Crown in der Serie. Und zwischen Prinz Philip und diesem Punk hier in dieser New York, Alter, ist schon eine gute Range auf jeden Fall, die er hinlegt.
Ja, ich mag den ja auch voll, den Schauspieler. Ey.
Ja, das ist gut. Wir haben Regina King. Wir haben, das ist so krass, wir haben Bad Bunny, dann haben wir Carol Kane. Und diese beiden jüdischen Killer werden gespielt von Liev Schreiber und Vincent D'Onofrio.
Naja, krass.
Und ich habe Vincent D'Onofrio nicht erkannt, Alter. Das hat, ich bin ja, im Gegensatz zu Lieb, bin ich einer, der selten irgendwie Leute nicht erkennt, auch wenn die kostümiert, verkleidet oder sonst was sind, selbst wenn die hinter einer Mauer irgendwie sitzen. Aber Vincent D'Onofrio in diesem jüdischen Outfit und denke, Alter, die Stimme kommt mir voll bekannt vor. Irgendwann saß er in der Rückbank von so einem Auto im letzten Drittel und dann dachte ich, Alter, ich drehe mich zu Nora um und denke so, ist das Vincent D'Onofrio? Und sie so, hast du ihn nicht erkannt? Ich so, nee, Mann. Und habe ich auch zu Lee gesagt, dass es einen Schauspieler gibt im aktuellen Film, den ich auch nicht erkannt hatte, weil wir hatten das neulich und der wusste nicht, welchen ich meine. Und Cordstealing ist, dreht sich halt um diese Verwicklung, um diesen Schlüssel rum in New York zwischen diesen ganzen Gangstern und so. Hat also mal gar nichts zu tun mit allem anderen, was Darren Aronofsky vorher in seiner Filmografie hatte. Das ist so ein Film, deswegen war der mir sehr sympathisch. Da gab es Ende 90er, Anfang 2000er ganz viele solche Filme in der Art. Weißt du, so die irgendwie, die sich um verschiedene Entwicklungen drehen in einer Nacht und weißt du, und wo es dann darum geht, dass sich die Wege auch immer kreuzen. Sehr erfrischend ist auch der Bodycount hier. Weil,
ey, für mich klingt es ja auch ein bisschen nach einem Guy Ritchie-Film, der von London irgendwie nach New York verlagert
wird. Ja, so ein bisschen atmet der auch so die Luft von Guy Ritchie oder so. Aber es gab viele. Das hat auch so ein bisschen was von diesem 1114 oder Go oder wie die Filme heißen.
Stimmt,
wo du auch so ganz viele Charaktere hast, die sich dann so gegenseitig auch kreuzen und wo es meistens ja auch irgendwie Mord gibt.
Okinawa's Eleven war doch auch so in diese Richtung.
Zum Beispiel, ja, oder Smoking Aces und so. Nimmst du so einen. Ja. Aber dass Darren Aronofsky so ein Smoking Aces in New York inszeniert, weißt du, so ein Gangsterfilm, der überhaupt nicht spektakulär daherkommt, der voll generisch eigentlich ist. Also, es ist nicht das, was du erwartest. Mhm. Und ich dachte, alter, neuer Darren Aronofsky und so. Weißt du, ist ja immer der letzte Film, The Way, war ja auch so voll der deep Shit, weißt du. Und jetzt kommt er mit so einem völlig locker, flockig, leichten, generischen, mit so einer Gangsterballade, weißt du, über so einen abgehefterten Baseballstar.
Vielleicht ist es ja so, wenn wir auch mal zwischendurch anderen Stoff brauchen, filmtechnisch, ja,
so
wollte er immer was anderes machen.
Und irgendwie sorgt das für mich natürlich für Props. Auf der anderen Seite sage ich so, Alter, okay, Darren Aronofsky ist weit entfernt von seinen 10-Punkte-Filmen, die er bei mir hatte. Hier The Wrestler und Black Swan und weißt du, und diese ganze
Filme. Ja, The Wrestler natürlich, Alter, ja klar.
Ja, wo ich sage, Alter, was für Filme der gedreht hat. Mhm. Da ist der natürlich jetzt nicht, aber trotzdem macht er einen riesen Spaß und auch Lee hat er Spaß gebracht. Mhm. Und ich habe Lee schon, das ist auch eine Premiere, die Leute wissen, wie viele Punkte ich dem Film gebe, bevor diese Folge überhaupt rauskommt, weil ich habe in der Support-Episode auch erwähnt, wie viel ich dem gebe. Lee meinte auch, er mochte den, hat eine 8 gegeben, kann ich auch verraten. Insofern waren wir beide angetan, Nora war sowieso großer Fan von ihm. Mhm. Bei mir war es halt so, ich bin halt einerseits erfreut und irritiert, dass dieser Film von Aronofsky ist. Deswegen hilft es wahrscheinlich, wenn man gar nicht weiß, wer den gemacht hat. Weil, Alter, als ich in den Film reingegangen bin und dachte, ja, neuer Aronofsky, dachte ich so, ja, okay, hier passiert noch was. So, weißt du, hier kommt irgendwie noch eine andere Ebene. Keine Ahnung, es hat sich gar nicht alles zugetragen. Das ist im Kopf von einem Koma-Patienten oder so. Nee, Digga, nee. Das ist einfach nur ein Film mit Gangstern in New York und einem Typen, der da reinschlittert in die Misere.
Ja, cool, Alter.
Aber erfrischend, blutig und dann doch recht skrupellos, was so den Bodycount angeht. So viel kann ich verraten. Aber lohnt sich, ist kurzweilig. Mhm. Stunde 47, ist cool. Mochte
sehr
den.
Sehr schön.
Also, ich bin sogar drauf und dran, den aufzuwerten, als die Punkte, die ich ihm gegeben habe. Und du musst ja erstmal raten, auch wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ich glaube, den Tipp hätte ich dir noch gegeben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auch als ich mit Lee kurz darüber geredet habe, ich habe ihm, glaube ich, die gewisse Punktzahl, die mir jetzt vorschwebt, habe ich ihm, glaube ich, nicht gegeben, weil das wirklich nur Vorurteile waren. Mhm. Ansonsten macht der Film schon Spaß. Mhm. Der ist cool. Punkte. IMDb 7,0. Metascore 65. Auch hier, ich glaube, die Kritik scheitert tatsächlich an Erwartungen. So, weißt du? Die dachten, okay, neuer Aronofsky, gucken sich den an, kommen aus dem Kino und denken so, das war aber nicht Kunst, weißt du? Das ist das Problem von dem Film. Und so geht es auch der Letterboxd-Community, glaube ich, die den so ein bisschen abstrafen, weil die denken, Aronofsky müsste jetzt halt nur diepen Scheiße machen, aber der hat einfach Bock auf was Lockeres. Ja. Letterboxd 3,5.
Ja, ich sag, du bist bei einer 8 gelandet und willst die auf eine 9 aufwerten.
Nee, das ist falsch. Die 8 ist die aktuelle Punktevergabe.
Ja, meine ich ja.
Was meinst du?
Also du hast schon aufgewertet. Auf
ja,
die
genau.
8. Okay.
Ich war bei einer 7,5. Ah, ja. Und die 7,5 hört sich für mich irgendwie falsch an. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich, auch wenn ich ihm jetzt eine 7,5 gebe mit unseren feinen Nuancen, hätte ich ihm bei Letterboxd wahrscheinlich trotzdem 4 Sterne gegeben. Aber what the fuck, der kriegt seine 8.
Okay, sehr schön.
Also der ist jetzt, wie gesagt, ich meinte zu dir, ist kein Mega-Film, aber der geht voll klar und ist sehr untypisch für seine Filmografie und seine Handschrift. Ich erkenne hier wenig, was irgendwie so ein wesentlich unerfahrener Regisseur hätte machen können. Aber trotzdem ist der voll cool und deswegen hatten auch die Beteiligten Bock, da mitzuspielen. Und, guck dir den mal an.
Ja, definitiv.
Der wird dir gefallen.
Auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Vielleicht läuft er noch im Kino.
Ja, vielleicht erwischt ihn noch im Kino. Ansonsten schaffst du es vielleicht, den nachzuholen. Aber wenn du so mit so einem Blindkauf liebäugelst, dann kannst du ihn durchaus machen.
Ja, ich habe alles von ihm in der Sammlung.
Und das ist ja das Gute an so einem Podcast. Jetzt bist du vorgewarnt, dass du hier nicht so, dass du jetzt hier nicht so einen The Fountain erwartest, sondern nur weil Aronofsky draufsteht, ist es nicht das, was man erwartet.
Als du das erzählt hattest mit dem Punker, dachte ich, ach, hab doch den Trailer ein paar Mal gesehen.
Ah,
ja?
Okay.
Und hat aber null darauf geachtet, wer der Regisseur ist. Also selbst wenn du den nicht erwähnt, hätte ich den auch null irgendwie bei Darren Aronofsky natürlich verortet. Mhm. Ja. Aber allein der Trailer hat mir schon Laune gemacht, den Film zu gucken.
Ja, ja. Ich wusste null, worum es geht. Also Caught Stealing ist tatsächlich ein bisschen zweideutig gemeint, weil das wird ja beim Baseball, wird das ja genannt, wenn du eine Base klaust, weißt du, also wenn du praktisch vorrückst, ohne dass jemand den Ball trifft und du dann es schaffst, vor dem Catcher dann praktisch irgendwie bei der nächsten Base zu sein, dann hast du eine Base geklaut. Und, aber Caught Stealing bezieht sich natürlich hier auch auf illegale Machenschaften. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen zweideutig, aber passt gut. Aber als ich dachte Caught Stealing, dachte ich so natürlich, okay, bestimmt jetzt so wie Requiem for a Dream für Kriminelle, weißt du, so, dass sie jetzt so voll deep in die Psyche eintauchen. Mhm. von irgendwelchen Leuten, die so kriminelle Sachen machen und irgendwelche Diebe, die dann irgendwie ein übles Schicksal dann irgendwie öffnen. Ja. Aber nein, Mann, das ist ein kleiner Gangsterfilm und es sei ihm gegönnt, dass er so einen kleinen Gangsterfilm macht.
Das ist also nicht der zweite Teil von Caught. Von 1996, Im Netz der Leidenschaft mit Edward James Olmos.
Sag mir nichts. Also Edward James Olmos sagt mir natürlich was. Ist,
ja. Oder Caught Up gab es da auch noch, ne?
Von Usher, ja, ein Song, ja.
Ja, und den Film von 98.
Googlest du jetzt alle Filme, die Caught heißen, oder was?
Ja, logisch.
Da gibt es bestimmt noch 20 andere.
Mit Bokeem Woodbine. Caught Up, war so ein typischer, und Snoop Dogg in der Nebenrolle, war so ein typischer Film aus den 90ern, wo der Soundtrack bei uns mal gewummert hatte, aber der Black Film Cinema. Halt scheiße war. Tony Todd hat auch mitgespielt.
Ah, okay.
Ja, egal.
Recipes, ja. Das dann vielleicht in einer anderen Episode, die Rezension zu den Filmen. Aber ansonsten haben wir es jetzt gepackt, ja.
Ja, dann an der Stelle auch noch Grüße von Nora. Habe ich auch schon viel zu lange nicht mehr gesehen.
Ja, sehr gerne. Mit ihr gehe ich wahrscheinlich nochmal ins Kino nächste Woche.
Am selben Tag von Isa. Deswegen habe ich immer auch auf dem Schirm, wann ich Isa zu gratulieren darf, habe. Hat ja Nathalie Geburtstag. Ja, die teilen sich den Tag.
Siehst du, ja. Die Info hätte ich mal gebraucht, weil dann hätte ich Nathalie natürlich gratuliert.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Aber jetzt weißt du, wie lange dieser Film her ist. Das ist so für eine Rezension, die ich hier in der Episode bringe, knapp einen Monat her, dass ich den Film gesehen habe, das ist schon hart an der Grenze. Also ich bin jetzt nicht Lee, dass ich nach 3 Tagen schon gar nicht mehr weiß, worum es da ging. Mm. Aber das ist bei mir auch schon so, dass ich sage, Alter, okay, ich muss mit Dave einen Film rezensieren, der vor 4 Wochen war. Oh, das
hast
ist
du
hart.
Gut rübergebracht.
Aber ich hoffe, es ging einigermaßen.
Absolut.
Cool. Ja, freut mich. Das war doch wieder eine launige Episode.
Ja. Achso, ich muss noch was machen.
Dave, let's just take it easy. You know yourself right now.
Ja, take it easy.
Ich habe ja gar keine Samples gedrückt.
Das sind alles Dave-Samples. Drück die mal, die lilanen.
Warte.
Say that to me again, Dave.
Kannst du mir nochmal erzählen, worum es storytechnisch ging? Ich hab's schon wieder vergessen.
Ich bin ja nicht Dave.
It's time for Dave to turn this shit around. That's what time it is.
Den Sample hat er gedrückt, bevor du gekommen bist.
Wie geil war das denn?
Also bevor wir aufgenommen haben und so weiter, hat er den Sample erstmal gedrückt. So von mir so, okay, jetzt Dave kommt und rettet den Podcast.
Ja,
ich habe nur den hier.
Hast du so drin? Du siehst so sauer aus.
Den hast du von mir. Aber nee, Dave sieht nicht sauer aus. Dave sieht wie immer sehr gut gelaunt aus. Und
ja,
ich habe
eine Perspektive aufs Sodbrennen. Ja, ich habe schon Natalie gesagt, du, ich habe keine Zeit heute zu kochen. Ich muss zum Podcast. Ich werde wahrscheinlich hungrig nach Hause kommen. Ich werde McDonald's-Futter mit oder Essen aus dem Restaurant zur Goldenen Möwe mitbringen.
Mit Ansage.
Ja, was wahrscheinlich eben dann auch wieder nach einer Stunde für Sodbrennen führt. Ich wieder Hunger habe, so wie das mit dem typischen Nampf halt ist. Mhm. Aber egal, ich freue mich trotzdem.
Die saßen, neulich saßen welche, also ich war in so einer Pokerrunde unterwegs und die wollten auch Essen bestellen. Der eine hat McDonald's vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, Digga, McDonald's an sich ist schon keine geile Idee, aber beim Lieferservice McDonald's zu bestellen... Das ist so, wie wenn du das McDonald's-Essen nochmal eine halbe Stunde liegen lässt und dann erst irgendwo hinbringst. Also Döner und McDonald's-Essen beim Lieferservice bestellen ist grundsätzlich, denkt euch mal was anderes aus. Selbst die Pizza kommt selten warm an und so.
Vor allem ist ja auch teurer geworden. Ja? Klar sind auch für McDonald's die Lebensmittel teurer geworden. Aber ey, bei dem Geld, was du mittlerweile da bezahlst, hol dir lieber einen Burger frisch gemacht von um die Ecke, Alter.
Ja, mittlerweile hast du ja in jeder Ecke Burgerläden, ja.
Ja, voll. Ja, ey, ich mach mal gerne Werbung für die Berliner unter uns. Nathalie hat entdeckt, dass es in der Nähe vom Neuendorfplatz Flip and Fry gibt. Man geht rein, sieht auch erstmal ein bisschen so typisch Fastfood-mäßig aus. Ja, nicht so ganz anders. Ist kleiner als McDonald's, aber sieht schon auch so ein bisschen prozessualer aus. Aber Alter, was die für einen Burger haben.
Ist gut.
Oh, richtig geil, Alter.
Flip and Fry.
Also wenn du da in der Nähe bist, weiß ich, im Metropol auflegst, zufälligerweise. Mhm. Ja, dann statte mal einen Besuch ab, weil da interessiert mich deine Meinung zu dem Burger.
Weißt du, wo ich da immer unterwegs bin?
Nee.
Weil im Neuendorfplatz eine Menge.
Ach.
Da ist einmal die Burrito Company. Ist ja ein Kumpel von mir. Ist ja ein Kumpel von mir, ist ja der Geschäftsführer.
Alter, stimmt. Ist ja schon ein paar Jahre her. Ja,
genau, das ist am Neuendorfplatz. Dann ist dieser kleine Hotdog-Laden da unten am Metropol, dieser Publige. Schmeckt auch gut. Der hat guten Hotdog. Und da ist Torikatsu, dieser, weiß nicht, 80 Jahre alte Japaner, der irgendwie so paniertes Hähnchenfleisch mit Reis und so Bratensoße
das
macht.
Das kenn ich
und
noch
so.
Nicht, Alter. Shit.
Torikatsu waren wir noch
nie.
Nee,
Mann.
Ja, da war ich mal mit Nora und anderen Leuten. Okay, aber da müssen wir auch mal dahin.
Na, wenn wir da in der Nähe sind, dann lass da auf jeden
da
Fall
gehen wir einen Tag zu, einen Tag gehen wir zu Torikatsu und den anderen Tag gehen wir zu Flip and Fly. Zeig's mir deinen Laden. Cool, haben wir einen Plan.
Ja, Mann.
Sehr gut. Ja, so viel noch zu Tipps. Wir haben tatsächlich mittlerweile ein paar Lokalmatadoren, die uns hören. Oder Lokalmatadorinnen. Grüße an Sarah, die uns supportet, endlich mal eine Berlinerin.
Cool, Alter. Und dann noch eine Frau, finde ich super.
Und dann noch eine Frau, richtig. Da waren wir auch sehr erfreut. Das war aus dieser Ecke nochmal Support kriegen. Grüße cool. an Sarah. Ja, ansonsten keine Filme von euch diesmal. Ja, keine Losfilme, keine Auftragsfilme. Die dann wahrscheinlich dann in die Episoden mit Lee und mir. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das die Folge, die nächsten Freitag rauskommt. Also jetzt in einer Woche. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil...
Heute haben wir den, ich glaube in 3 Wochen sogar erst. 7. November war, glaube ich, der Release dieser Folge.
Ach, 7. November, okay. Ja. Dann ist das die Folge, die praktisch noch nach der, ich dachte, das wäre die nächste, aber die nächste ist dann die mit dir und Lee wahrscheinlich? Nee, die war schon.
Die war schon, ja.
Dennis und Lee müssten dann kommen. Mhm. Oder Dennis und ich. Ich blick nicht mehr durch, keine Ahnung, keiner blickt mehr durch. Wir nehmen einfach auf und füllen genau. die Freitage damit. Also haltet euer Maul.
Genau, Hauptsache ihr werdet beliefert.
Das ist doch die Hauptsache.
Richtig.
Ansonsten bedanken wir uns natürlich bei unserer Supporterschaft. Einer davon sitzt mir gegenüber. Danke an Classic Dave und dein Bastard-Kumpel Dennis, dass ihr uns jahrelang unterstützt und alle anderen auch, die uns noch nicht begegnet sind. Werden wir früher oder später.
Und viele Jahre weiter. Und ihr dürft noch gespannt sein, was wir noch alles droppen an Inhalten.
Auf jeden Fall. Wir sind nicht müde zu erwähnen, dass wir da immer noch richtig Bock auf die Geschichte haben.
Ja, Mann.
Und wenn ihr das merkt und unterstützen wollt, dann gerne mal über den Linktree bei Patreon Steady reinschauen. Bei Patreon gibt es jetzt jede Episode nochmal einzeln zu kaufen. Das heißt, ihr könnt dann nochmal für 4 Euro, glaube ich, knapp, dürft ihr euch die Episoden auch einzeln streamen, cool. wenn euch da irgendeiner interessiert. Ja, da waren ja schon dann auch manche Episoden mit 2,5 Stunden dabei.
Ja,
2,5 Stunden für 4 Euro.
Da kriegt man schon was. Wenn ich daran denke, dass man für einen einzelnen Online-Artikel bei irgendeiner Online-Zeitung, Spiegel oder was auch immer, ja, auch einzelne Euros bezahlen darfst.
Ja, und zeig mir mal den Puff, wo du 4,5 Stunden Spaß hast für oder 2,5 Stunden Spaß für 4 Euro.
Ja.
Das,
und du kannst wahrscheinlich die Folge dauerhaft hören, oder? Auch nochmal. Oder ja. ist es zeitlich begrenzt?
Nee, ich denke, es ist deine.
Ja,
dann,
ja. Beim Puffbesuch bist du in einer Stunde spätestens raus wahrscheinlich und kannst nicht nochmal für Lauer da reinkommen.
Ja, ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus, aber wahrscheinlich gibt es auch keine Flatrate. Oder dass du sagst, so die eine will ich jetzt für ein Jahr oder so. Wie viel muss ich bezahlen?
Kannst du dafür
jeden Tag hin und gibst sowas?
Keine Ahnung, Alter.
Weißt du nicht. Ja, aber hier ist Supporterschaft, wie ich euch kenne hier, euch Nasen. Ihr geht doch bestimmt jeden Tag in Puff.
Deswegen genau, erzähl mal von euren Berichten, was es da so für Abo-Möglichkeiten gibt.
Vielleicht könnt ihr uns da aufklären, ob es da Abos gibt. Uns ist es nicht bekannt, weil wir sind anständige Bürger.
Genau, ja. Ihr seid doch verlauterte Dreckschweine.
Ja, verlauterte Dreckschweine hier. Schweinchen hier, was so uns hier an Auftragsfilmen, hier Salo und so, was soll das?
Ihr seid doch bestimmt gerade am Poppen, während Guess und ich hier arbeiten, nee, aufnehmen für euch. Ja?
Während die unseren Podcast hören, sind die am Poppen. Das ist die Untermalung.
Shit, Alter.
Da wird keine romantische Musik mehr angemacht, sondern die Bewegtbildpalausen. Okay, mit diesem Bild entlassen wir euch in den Feierabend, würde ich sagen.
Ja.
Danke, Dave, fürs hier sein.
Ich danke auch.
Palausen supporten und wir sind raus.
Peace.
Tschüssi.
Bewegtbildpalausen.